Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Hodio, alles rund um den Amateurfußball soll uns zum erfolgreichsten Nischenpodcast der ganzen großen weiten Welt machen. Wir grüßen euch. Mein Name ist Stefan Michme und heute erwartet euch eine sehr, sehr, sehr besondere Sendung. Das kann man schon daran sehen, dass ich mir ein paar Teilen aus dem Hirn pinaukelt habe, um den Mann, den wir heute zu Gast haben, vorzustellen. Es heißt wie folgt: Der Mann, den wir heute zu Gast haben, ist alles andere als ein typischer Fußballer. Er hat zum Beispiel keinen günstigen, aber auch keinen ungünstigen Schwerpunkt. Was damit zu tun hat, dass er so leicht und schlank ist, dass es für einen Schwerpunkt gar nicht genug Masse gibt. Dafür ist er aber extrem lang. Der einzige Fußballprofi, der noch mehr aussieht wie die Kreuzung aus Hochspringer und Basketballer, ist Peter Crouch. Die Giraffe genannt. Was Peter Crouch und unseren Gast allerdings unterscheidet, ist, dass unser Gast die meiste Zeit bei einem wirklichen Kultclub gespielt hat und Peter Crouch nur beim FC Liverpool und einigen anderen Dorfvereinen in England, wie zum Beispiel den Free Lions. Gefühlt ist unser Gast aus der Kreisklasse bis in die zweite Bundesliga durchmarschiert, zum Schluss sogar als Kapitän. Angeblich hat er die Binde seinem 6 Köpfe kleineren Außenverteidiger beim Pokern abgenommen. Ob das stimmt, das werden wir heute herausfinden. Und seine 2,36789 Millionen Tore waren für seine Mannschaft wichtig, für die Fans überragend und in der Sportschau sogar mal 2 Tore des Monats wert. Er ist der einzige Spieler, der bei seinem wichtigsten Verein nach fast 10 Jahren mit einem Abschiedsspiel vom Hof gejagt wurde. Und was er verbrochen hat, dass das so passiert ist, das wird er uns vielleicht auch noch verraten. Zuletzt sah man ihn auf Fußballplätzen in Niedersachsen, trotz Rollator noch erstaunlich flink unterwegs. Noch erstaunlicher ist, dass er von seinen Mitspielern immer noch so erfolgreich angeschossen wird, dass er auch noch auf dem Fußballrentner Friedhof den Titel Top-Torjäger mit sich herumschleppt. Auch mit der Fußballmafia Sam4City ist er zuletzt in Verbindung gebracht worden. Es ist in der Sam4City League nur so zu erklären, dass er bereits umgezogen und geduscht mit seiner Rumpeltruppe aufs oberste Treppchen gelangte und das nach einer 0-4 Klatsche gegen ein hier nicht näher benanntes Podcast-Team, bestehend aus einem Rentner, der noch älter ist als er und mühsam aufgepeppt mit lauter B-Jugendlichen und dazu noch der 4-jährige Paul. Auch soll er Beteiligte geschubst haben, obwohl sie einen Joghurt im Rucksack hatten. Wir begrüßen eine wahre Legende, Chris Hembeck. Herzlich willkommen.
Hallo, also das war eine Einleitung. Vielen, vielen Dank. So wurde ich noch nie begrüßt. Sensationell. Hast du dir lange Gedanken gemacht?
Sehr lange. Und ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das ein oder andere Mal wirklich ins Fäustchen gelacht habe, als ich es mir aufgeschrieben habe, weil es ja alles irgendwie stimmt, aber auch irgendwie auch wieder nicht.
Das stimmt.
Der andere Mann, für den habe ich mir heute auch was ausgedacht. Eigentlich wollte er Maschinenbau studieren, aber dann hat die Welt seinen Körper gesehen und dann wurde ihm angetragen, eigentlich müsste Maschinenbau ihn studieren. Das habe ich mir gedacht, wenn ich ihn gut vorstelle, bist du auch
dran. Vielen Dank, Stefan.
Hallo. Bitte. Danny Piele. Christian, du hast dich wohl vorgestellt gefühlt.
Ja, hast du überragend gemacht. Also wie gesagt, das habe ich bisher noch nicht gehört, so eine Vorstellung. Natürlich auch hier nochmal was mitgebracht, den Pokal vom Sam4City Cup. Verdienter Sieger, glaube ich, am Ende. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Marius hat das so geregelt, dass am Ende wir ganz oben stehen.
Fußballmafia Sam4City. Ja. Wie bist du denn in diese Kreise geraten?
Ja, also ich glaube, Marius ist ein fairer Sportsmann, aber ab und zu braucht man dann auch mal den ein oder anderen Trick, um dann ganz oben zu stehen. Und ich glaube, um das Turnier nicht in die Länge zu ziehen, war das der richtige Weg. Und am Ende lag es ja nur an euch, um die Spiele zu gewinnen und bis dahin hattet ihr das ja ganz gut gemacht, aber ja, dann
wie,
haben
wie
die Nerven
versagt.
Wie war
das Spiel gegen euch? Wie war?
Ja, da war ich noch gar nicht da, richtig,
ich glaube,
deswegen.
Also ich glaube schon, dass du da warst, weil du hast dich mit einem 1,20 Meter Spieler angelegt, der angeblich zu hart an deinem Trikot gezogen hat.
Stimmt das eigentlich, dass du hast mit dem Schiri dich zweimal ziemlich angelegt und bist zweimal auch richtig aus dir rausgegangen, so aus der Haut gefahren, was war da los?
Ja, das Ding war, ich dachte, es ist so ein bisschen Spaßturnier am Anfang, aber die Jungs haben das doch sehr, sehr ernst genommen und dann war mein Ehrgeiz auch geweckt und das gehört einfach bei mir dazu, dass man dann auch mal ein bisschen lauter wird oder ein bisschen aggressiver, wenn es dann doch gegen mich geht und gegen mein Team. Also wir waren, glaube ich, nicht das fairste Team, aber das erfolgreichste Team. Ne?
Also unsere Prämisse war wirklich Spaß haben, das haben unsere Spieler auch gezeigt.
Es hat auch echt Spaß gemacht, 4-0 gegen sein Team zu gewinnen.
Wenn du jeden Gegner vor dir hertreibst, das war ja, ich habe wirklich selten ein Turnier so dominiert, das war wirklich Wahnsinn.
Also dieser Moment, und das wird Christian, er hat zwar gesagt, er wird niemals was Gutes über uns erzählen heute in diesem Podcast, aber mit 4 gewonnenen Spielen von 7 im Rücken stehst du an der Bande und dann tippt dir jemand auf die Schulter in Form von Marius Sowieslo. Ja, Stefan, und dann mit diesem ernsthaften Politikerblick, wo ich schon gedacht habe, ich reiß dir gleich den Sack ab. Stefan, ist doch verständlich. Guck mal, das würde jetzt das letzte Spiel, das wäre ja um 2 oder so. Wir müssen das jetzt per 9-Meter-Schießen machen. Und ich habe so gedacht, du fragst die anderen. Ich habe keine Ahnung, Danny ist der Kapitän. Und dann ist er weggedackelt mit so 2 anderen Schergen.
Ja, da fehlt ja der Fußball-Weitblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Hättest du das ganz charmant lösen können, hättest gesagt, okay, wir machen jeder nur ein Spiel. Hättest du 5 Paarungen gehabt, jeder hätte 5 Spiele gehabt, fertig. Aber 9-Meter-Schießen, also keine Ahnung. Ich habe ja das Beispiel gebracht, was wäre gewesen, wenn Dänemark gegen Kroatien im Finale nur 7 Meter geworfen hätte.
Ja, aber jeder wollte gegen die großen Sanfo City spielen und deswegen muss man ja nochmal 9 Meter schießen machen.
Okay, wir fassen zusammen. Also der Namensgeber ist der ehemalige Gründer, der dann sieht, dass seine Mannschaft gerade so auch im zweiten und dritten Spiel mit einem Tor Differenz gewinnt. Ich weiß es nicht. Also bei Tipico wäre das eine Riesenquote gewesen.
Nein, man muss jetzt mal ehrlich sagen, ihr habt das bis dahin überragend gemacht und ich wäre genauso angepisst gewesen wie ihr, wenn wir dann das mit 9-Meter-Schießen wenden mussten. Aber Marius hat irgendwie den besten Weg gesucht. Glaube, viele Spieler wären sonst nicht bis zum Schluss geblieben. Ja. Klar hätte man vielleicht auch noch ein Spiel machen können, wie du das schon gesagt hast. Aber so hat jeder nochmal die Chance gehabt und ihr hättet einfach ein bisschen mehr stärkere Nerven haben können. Und
nee, wir brauchen einen besseren Torhüter.
Wir brauchen einfach
einen
besseren. Das
wollte ich gerade
noch dazu
sagen. Willst du beim nächsten Mal bei uns im Tor stehen?
Ja, mal gucken, ne? Wer mehr bezahlt.
Schon wieder Fußballmafia.
Ja, siehst du, ne? Wenn wir in der Mafia sind, dann richtig. Ne?
Das ist übrigens alles nur Spaß, Leute. Wir wollen hier niemandem zu nahe treten. Und man muss halt sagen, es war schon wirklich ein gutes Turnier. Beim nächsten Mal gibt's wahrscheinlich noch einen schickeren Pokal und den. Das ist ja der Wanderpokal, der bleibt auf immer so, ja?
Der bleibt so, aber vielleicht dann den er behalten könnt oder wir, mal gucken.
Um in den Pokal Sekt reinzukippen, muss ja ein Becher hinten dran stehen.
Aber bei euch muss ja auch komplett neu aufgestellt werden, weil mit der Truppe gewinnst du ja selbst beim nächsten Mal keinen Blumentopf, oder?
Ja, irgendwie kriegt das Marius schon hin.
Ich glaube, beim nächsten Mal werden da ein paar andere, vielleicht steht Dieter Crouch neben dir.
Ich kann mich an Lars Fuchs erinnern, der ist jetzt nicht durch fußballerische Qualität aufgefallen bei dem Turnier, oder?
Ja, das stimmt auch. Ich sage ja, wir waren nicht die Fairsten, aber wir waren sehr ehrgeizig. Und
also, ein geiler Fußballer, aber der hat auf jeden Fall gut Adrenalin gehabt in jedem Spiel.
So,
das stimmt.
Sanfo City League abgehakt. Wir gratulieren dem Gewinner. Ihr wart die Besten bei den Umständen. wir hatten halt einfach auch nur Spaß. Also alles gut, gehen wir mal zu dir. Es ist total cool, dass du da bist. Das ist schön. Vielen Dank. Ich habe jetzt hier am Anfang ja auch so ein bisschen formuliert, dass du keine typische Fußballerfigur hast. Wie oft hast du dir das eigentlich anhören müssen? Hat das sich in der Jugend auch schon so angedeutet, haben da Trainer auch gesagt, Digi, geh mal in den Kraftraum oder mach irgendwas?
Ja, also das Problem ist, ich war ja tatsächlich immer mit im Kraftraum, aber bei den anderen hast du mal was gesehen und bei mir nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, dann kann ich es mir auch sparen. Also ich habe dieselben Übungen gemacht wie die Jungs und bei mir ist aber nie irgendwas passiert. Also ich war schon immer sehr, sehr schlank, aber das hast du gerade bei Jens Hertel, seinem Fußball zum Beispiel, hast du das gebraucht, weil wir ja eine Mannschaft waren, die läuferisch sehr, sehr stark war und dann war das Läuferische wichtiger als die Muskeln. Und ich glaube, über die Jahre habe ich mich trotzdem irgendwie immer gut durchgesetzt und vielleicht habe ich auch genau das, diesen Körperbau gebraucht, um so viele Tore zu schießen.
Da, so viele Kopfbälle waren extrem viele Kopfbälle dabei, aber auch diese Tore des Monats waren also so eine komische, halb schräg in der Luft liegende Hackentore oder sowas.
Ja, das passiert, wenn man Angst vorm Torwart hat, dass er rauskommt und dann im letzten Moment irgendwas noch machen möchte, um den Ball irgendwie zu treffen und dann fällt halt auch mal so ein Tor. Aber gerade diese Seitfallzieher oder Fallrückzieher, wir haben viel, viel Fußballtennis gespielt und da lag ich auch öfter mal in der Luft und bei uns im Osten ging das eigentlich immer in der Jugend los mit Fußballtennis, bevor du überhaupt mit dem Training angefangen hast. Und das hat man dann über die Jahre auch mitgenommen.
Auf jeden Fall. Ist das ein Tipp, den du Fußballern aus der Amateurebene mitgeben würdest, sagen, versucht mal lieber nicht den körperlichen Kontakt zu suchen, sondern sich so ein bisschen vorbeizusneaken, weil das ist ja eigentlich auch das, was du gemacht hast. Du warst jetzt nicht einer, der sich mit einem 200 Kilo Atzen hinten in der Innenverteidigung irgendwie einen Armdrücken geliefert hat, oder?
Ja, so als Tipp kann man das schon mitgeben, aber der Fußball wird ja immer schneller und ja, die Jungs werden immer wuseliger, also ich merke es ja jetzt schon in der Oberliga bei mir, bei Schöning, dass es dann doch schon auch schwieriger für mich wird und ja, dass man immer bessere Voraussetzungen schaffen kann und auch selber hat und deswegen, also ja, also die Jungs, die da so wuselig sind, man sieht es jetzt auch in der Bundesliga, wenn man da gerade gestern zum Beispiel beim DFB-Pokalspiel zugeschaut hat, so ein Wirtz, den guckt man halt sehr, sehr gerne zu, ne? Das sind halt überragende Fußballer und ja, das sollte für jeden das Ziel sein, dann vielleicht dahin zu kommen, ja.
Der wiegt wirklich auch nichts, der Wirtz, oder?
Ja, aber ich glaube, dieser Stenotyp Fußballer, der ist, glaube ich, einzigartig. Er muss ja da eher gerade auf diesen Positionen, aber was du sagst, ist ja, was ja mittlerweile so ist, wie physisch der Fußball geworden ist. Wenn ich jetzt selbst die Außenbahnspieler sehe, die, keine Ahnung, die 100 Meter in 10,6 Sekunden laufen, ja, die haben ja trotzdem Muskelpakete in dem Körperbereich. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Unterschied. Ich glaube, so ein Spielertyp, wie du es bist oder warst, den gibt es, glaube ich, im Profibereich.
Wer spielt noch,
Danny? Ja, ich meine Profibereich, so zweite, dritte Liga.
Warte, das sind wir bei meiner Lieblingsfrage. Nennst du dich eigentlich im Moment Ex-Profi oder nennst du dich jetzt Amateurfußballer mit Vergangenheit, der jetzt richtig arbeiten muss?
Da darf ich antworten?
Warte, nein.
Ich mal, doch, bitte. Auf die Antwort bin ich gespannt.
Amateurfußballer mit Profigehalt.
Oh, auch nicht schlecht. Was? Aber vielleicht kommen wir ja in die Regionalliga wieder. Sieht ja ganz gut aus. Dann ist es ja vielleicht wieder ein bisschen profihafter oder professioneller. Nein, aber es macht einfach noch sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, in der Kabine, das ist auch sehr, sehr wichtig zu sein. Also gerade mit den Jungs nicht über Fußball unbedingt zu reden, sondern einfach Quatsch zu machen. Da zu sitzen und ja, einfach ja, irgendwelche dummen Sachen erzählen. Genau das ist, was mich auch begeistert, einfach noch weiter Fußball zu spielen. Also irgendwann hast du es nicht mehr, dann musst du es zu Hause mit deiner Frau machen, aber dann guckt die dich irgendwann komisch an, ne, wenn du dann irgendwelche Sprüche haust, raushaust.
Formulierung, in die ich mich kenne, ja, deine Frau auch, würde ich mich jetzt nicht einmischen wollen.
Nein, aber ja, gerade so eine Kabine und ja, auch Tore schießen, ne? Es ist schon noch so, dass ich mich da genauso freue wie früher. Also ja, es macht einfach noch Spaß und solange die Knochen und der Rollator noch hält, würde ich auch noch spielen.
Also können wir quasi hiermit droppen, wenn ihr hochgeht in die Regionalliga, ist Christian Beck mit am Start.
Ja, genau. Also ich habe jetzt
ein Jahr ist nochmal verlängert, oder?
Noch nicht verlängert. Mein Vertrag läuft jetzt zum 30.06. aus, aber wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen und ich will unbedingt noch ein Jahr.
Selbst dranhängen. Das muss man in der Oberliga so sagen, diesen Spruch. Ja, wir sind in sehr, sehr guten
Nein, Spielchen, ja, also es ist noch nicht zu 100% entschieden, aber klar, also das läuft dann nicht ganz so ab wie in der zweiten Liga, aber man muss ja trotzdem reden und auf einen Nenner kommen.
Wie ist denn die Altersstruktur bei dir in der Truppe da in Schöningen? Bist du da schon dann der Papa?
So
der
ja, Älteste? Es gibt drei, vier Spieler, die ja so in meinem Alter sind und dann hast du viele junge Wilde, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, ja, da so einen ausgeglichenen Kader zu haben, auch gerade ältere Spieler, die einfach die Mannschaft zusammenhalten und deswegen, ja, glaube ich, ist das wichtig. Und wenn wir dann irgendwann mal wegbrechen sollten, also auf ewig geht das ja auch nicht mehr, dann brauchst du halt Leute, die dann nachrutschen und die Mannschaft dann übernehmen und weiter zusammenhalten.
Du hast die Besonderheit und die Schönheit und den Spaß von den Kabinentalks so angesprochen. Gibt's da einen Unterschied zwischen Amateur- und Profifußball? Oder ist es wirklich so, dass in den Profikabinen genau derselbe Dünnschiss erzählt wird wie?
Hundertprozentig. Also bei mir war es zumindest so, dass genau so ein Quatsch erzählt wurde, wie es jetzt noch wird. Ja, also es ist einfach wichtig, dass du da in der Kabine auch als Team dann auch mal Quatsch machst. Oder wir haben auch Kabinenpartys gemacht, ne? Also es gehört alles dazu, so einfach mal, um als Team näher zusammenzurücken und gerade am Anfang der Saison, wenn vielleicht neue Spieler sind, dass die gleich mit einbezogen werden und ja, dann wissen die gleich, wo es lang geht, wenn dann halt auch mal der ein oder andere Spruch kommt. Und ich glaube, das ja, schweißt auch nochmal zusammen und bringt dann halt auch die Leistung auf den Platz.
Ist es erlaubt zu beschreiben, wie so eine zünftige Kabinenparty aussieht und was da so passiert? Oder ist das der Deckmantel der Verschwiegenheit, der da vor die Tür gehängt wird?
Ja, bei Magdeburg war es zum Beispiel so, dass wir gerade das genutzt haben, um neue Spieler dann, die kommen, die müssen ja dann immer ein Lied singen. Die nehmen wir dann gibt es ein bisschen bisschen alkoholische Getränke und dann darf jeder sein schönes Lied singen und ja, und dann hat man halt Spaß, unterhält sich, lernt sich kennen und ja, das die Lieder bringen ja dann schon allein den Spaß und es gibt nicht viele Fußballer, die singen können, das kann ich auch nur sagen, deswegen ist es sehr, sehr lustig, wenn der ein oder andere singt.
Soll ich hier mal ein Geheimnis aus einem Gespräch zwischen Danny und mir erzählen?
Erzähl mal.
Du weißt ja, dass ich ein bisschen Musik gemacht habe, also ich kenne mich ein bisschen mit Musik aus und Danny hat wirklich irgendwann mal, saß er mir genau hier gegenüber und hat so ins Mikrofon reingesoundcheckt und sagt, du, oh, sag mal Schibbern, also eigentlich so mit den Computern heute, ich könnte auch ein Popstar
sein. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber mal gucken, ne?
Um das mal kurz aufzugreifen, zu der Kabinenparty, weil ich damals bei euch sehr, sehr sympathisch und sehr nahbar fand. So die Zeit, glaube ich, als ihr in die dritte Liga aufgestiegen seid, da performt habt und noch Richtung zweite gegangen seid, ihr habt es ja halt auch geschafft mit eurer authentischen Truppe, ich glaube, ihr wart ja so ein Inner Circle, 7, 8, 9, 10 Leute, tatsächlich ja auch die Region irgendwie mitzunehmen. Also gefühlt eure Stimmung aus der Kabine. Ich weiß ja, unter anderem ehemaliger Mitspieler war bei euch nach den Siegen auch immer mit drin und teilweise waren ja wirklich Kabinenpartys mit den Fans bei euch, ja. Das war krank. Das fand ich total geil, also sympathisch und halt total nahbar. Was du ja jetzt, wenn du es so siehst, klar, Profigeschäft, zweite Liga, Tendenz zur ersten Liga, nicht mehr so hast, ja.
Ja, oder? Also genau, wenn ich mich an den ersten Aufstieg, glaube ich, erinnere, wo wir dann nach Mallorca geflogen sind. Also ich glaube, gefühlt waren da 5000 Magdeburger mit in diesem Bierkönig oder und ja, das war einfach alles blau-weiß und das hat man halt auch über die Saison gesehen, dass wir als Team uns die Zeit genommen haben, auch zu den Fans zu gehen oder auch nach den Spielen in den VIP-Räumen zu sein und ja, einfach mit den Leuten zu quatschen und ja, ich glaube, dadurch waren wir so erfolgreich, weil wir als großes Team ja, funktioniert haben.
Bis auf die wenigen Ausnahmen, die ein paar Videos dann verteilt haben in der Öffentlichkeit, ja, die man vielleicht nicht hätte verteilen sollen. Das ist dann die später, Gefahr, ne? Wenn ja, 5000 genau. Mal einer ist immer dabei, ja, genau. Der ein bisschen schnell am Finger ist. Das ist eigentlich eine Regel. Also ich tue ja
hat
immer
nur
so.
Hat Liegestütze gemacht.
ich sag, also dieses irgendwann, wir wollten ihn ja auch mal einladen, wir nennen den Namen jetzt nicht, wir sind ja auch mit ihm gesprochen, aber diese Nummer mit den Strohhalmen muss mir irgendwann mal jemand erklären. Also es muss mir jemand erklären. Also erstmal das Warum, ja. Und dann das Warum in der Öffentlichkeit, was da los ist. Aber wenn halt 5000 Leute mit dabei ist, ist es halt schon ein bisschen schwierig, weil ich tue immer so, als würde ich nicht verstehen, warum die Leute immer nach Mallorca fahren wollen oder so. Natürlich kann ich das nachempfinden, was da so ist. Aber was ich dann wirklich nicht verstehe, ist, warum dann der Drang vorherrscht, mittels neuer digitaler Technik alles, was da passiert, nach außen zu bringen. Und das ist natürlich albern, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wir dann immer, oder das hatten wir am Anfang, da ging das ja noch, dass wir die Handys dann immer auf dem Zimmer gelassen haben, aber es gab halt immer dann drumherum, wie gesagt, es waren immer Leute dabei oder Fans auch dabei und ja,
man
es
macht
ist halt
Klicks
auch,
damit.
Ja, genau, es ist halt auch im Fußball so, dass du dann doch bekannt bist und dass der ein oder andere das nutzen will und man muss man sich ein bisschen zusammenreißen.
Aber du bist da ein bisschen entspannter, oder? Also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass du immer, also so massiv Klick, komische Videos oder sowas machst, oder?
Nee, also bisher kann ich mich nicht dran erinnern.
Schwierige Frage.
Was, das, wirklich? Das, nee, ich was hab wirklich also
nein, Videos nicht machst oder auf Videos bist, so war ja die Frage wahrscheinlich, oder?
Oder? Nee, meine Frage war, ob er jetzt wirklich auch massiv versucht, halt über Social Media so, also so ein bisschen den Wert anzuheizen und so. Also es gibt ja, es fängt ja bei A-Jugendlichen an, die denken, ja, oh krass, ich habe ein Video, das hat jetzt gerade 6000 Klicks gehabt, irgendwie in 3 Jahren kann ich damit Geld verdienen. Ein Unsinn, ja.
Ja, also hab gar nicht die Zeit mittlerweile mehr dafür und ja, also ich war da nie so so mit Follower oder sowas. Das ist schön, wenn man das hat. Also bin da jetzt nicht unzufrieden, aber ich nutze das jetzt nicht hier, um meine Karriere nochmal nach vorne zu treiben. Also man nimmt das gerne mit, glaube ich, aber ich beziehe mich jetzt nicht nur darauf.
Hast du das, also kannst du das einschätzen, also wie das so ist, weil du hast ja den Eindruck, dass in der Bundesliga, also ab Bundesliga dann halt, dass das gefühlt alle irgendwie versuchen und machen, dass es so dazugehört, dieses Social Media Game. Machen das die Berater oder machen das die Spieler oder so? Weil nicht jeder ist ja so ein Entertainy-Typ und so, ja?
Ja, also das ist unterschiedlich, glaube ich. Also ich glaube, man kriegt auch sehr, sehr viele Anfragen, gerade wenn du viele Follower hast oder Bundesliga spielst, dann will jeder, dass sein Produkt präsentiert wird von dem einen oder anderen Spieler, weil es dann doch mehr gekauft wird und ja, wenn dir das Produkt gefällt, warum sollst du es dann nicht machen, ne? Aber das kommt, glaube ich, Das ist dann meistens über die Spieler. Also ich kenne jetzt nicht viele, wo da irgendwie der Berater oder so, ich glaube schon, und Toni Kroos wird da wahrscheinlich 3-4 Leute haben, die sich da drum kümmern, weil sonst schafft das gar nicht. Ne? Aber jetzt bei uns im Bereich hat das, glaube ich, jeder selber gemacht. Und
wobei Toni Kroos schätze ich so ein, der könnte das auch alleine, weil da ist die Nummer da und dann sagt er nur, ja, mache ich. Ja, mache ich nicht.
Also auf Twitter ist er wahrscheinlich selber aktiv, wenn man so manchmal seine Kommentare liest.
Also wenn alle Fußballprofis so wären wie Toni Kroos, dann wäre es nicht so eine wuselige, wilde Welt, ja, irgendwie.
Wäre der Fußball auch nicht so schnell.
Aber wird es auch wenig Fehlpässe geben.
Wenig Fehler.
Ja, das stimmt.
Ja. Mehr Tore auch, glaube ich, vielleicht.
Ja, weiß ich nicht.
Mehr Stand. Oh, ist das so mehr, ich wollte einmal einen Satz sagen, nein, und beide so, da ist er. Mehr der hat keine Ahnung. Kreisklassen-Stefan hat einen gedroppt.
Mehr Standardtore auf jeden Fall. Aber
ich habe das nie verstanden, dass die Leute immer so Querpass-Toni und so einen Quatsch zu dem gesagt haben, weil wenn man sich genau damit beschäftigt, hat das so alles Sinn ergeben. Und ich kann mir vorstellen, als Spieler, als Mitspieler, auch so ein wuseliger Mitspieler, bist du doch immer froh, wenn du weißt, irgendwo ist er da hinten links und du weißt, du spielst den Ball dahin und er ist nicht weg.
Auf jeden Fall, also klar. Also wenn du einen auf dem Platz hast, der den Ball halten kann oder weiß, was er machen soll, dann ist es natürlich eine Erleichterung. Aber manchmal möchte man ja auch das Spiel mal ein bisschen schneller machen oder so. Und ich glaube, das war so immer ein bisschen sein Problem. Aber also Problem kannst du ja gar nicht sagen. Der Junge, der ist der erfolgreichste deutsche, glaube ich, Fußballer aller Zeiten. Und aber der ein oder andere Fan hat das halt dann so empfunden, glaube ich, dass einfach der Ball vielleicht mal tief gespielt wird und nicht 10-mal hin und her, dass du dann in deiner Passstatistik 280 Pässe hast. Also ich glaube,
das ist die Wahrnehmung. Man hat gedacht, das ist der klassische Zehner, der den letzten Ball spielt auf den Stürmer und dann halt irgendwie 18 Assists haben muss. Aber der spielt ja immer ganz gerne den vorletzten oder vorvorletzten Ball, der dann aber zur Chance kommt oder daraus eine Chance wird.
Der wichtige vorletzte Ball. Ich bin großer Fan des wichtigen vorletzten Balls. Ich finde, der sollte... habe ich oft gespielt.
Ich habe noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du machst das jetzt mit Schöningen alles selbst. Hast du in der zweiten Liga und dritten Liga damals einen Berater gehabt beim FCM oder hast du das auch selber gemacht?
Nee, da hatte ich tatsächlich einen Berater. Den habe ich damals über Erfurt kennengelernt und der hat mich dann einfach begleitet, dann schon ab Halberstadt, wo es dann losging, auch Erfurt, die Zeiten von Anfang an. Also den hatte ich sehr, sehr lange und jetzt mit wo ich dann zum BFC gegangen bin und Schöning habe ich das dann selber gemacht, genau.
Ah ja, okay. Cool. Also, wollen wir mal reingucken, wann er angefangen hat? Erfurt?
Wie meinst du das, wann er da angefangen hat? Fußball zu spielen?
Karriereweg.
Wie der Karriereweg? Na, das war ja wahrscheinlich am Anfang. Wie bist du denn reingerutscht? Ja, genau. Also
ganz am Anfang?
Ja, so kleiner. Bist du so ein kleiner Drücken gewesen, der gesagt hat, ich will den ganzen Tag nur Fußball spielen?
Ja, ich war ein sehr agiles Kind und meine Mama hat mir dann irgendwas gesucht und hat mich dann zum Fußball gebracht mit 6 Jahren und da bin ich nie wieder weggekommen von und habe das dann auch ganz gut gemacht. Also ich glaube, ich habe im Tor angefangen.
Siehst du? Svitala kann nach Hause fahren.
Im Tor angefangen, bin dann auf den Linksverteidigerposition gegangen und dann tatsächlich bei Rot-Weiß Erfurt in der Jugend. Als du dann von der D-Jugend in die C-Jugend gekommen bist, bist du auf Großfeld gekommen. Und alle, die aus der D-Jugend gekommen sind, sind bei uns in die C2 und dann war ein Trainer, da solltest du deine Position aufschreiben. Und da habe ich dann einfach hingeschrieben Stürmer und an dem Tag war ich dann Stürmer und ja.
Aus Witz oder weil du es wirklich wolltest?
Weil ich wollte, weil ich weiter vorne spielen wollte Tore schießen wollte.
Du bist quasi aus der D erstmal in die C2 gekommen.
Genau.
Auch ein spannender Weg.
Ja.
Weil der C1-Jahrgang der ältere Jahrgang war, oder?
Genau, das war bei uns so und dann irgendwann ging es dann auch nach Leistung.
Wollte ich gerade sagen, ruckzuck dann in C1. Okay, und dann über den Weg Erfurt 2, das war dann wahrscheinlich Oberliga, oder?
Genau, also ich war ja noch ein Jahr in der verbotenen Stadt, dann bin ich wieder...
Ist das immer noch so bei dir drin?
Ja, das ist drin nach
Du
nach
sagst so den Namen Zeit. Auch nicht, oder? Also das ist so wie bei Voldemort, oder? Also so.
Ja, wenn das jetzt gesendet wird, ne? Und dass jeder sieht, dass ich den Namen sage. Nein, Spaß. Genau, da war ich da ein Jahr, habe mich da auch verletzt und bin dann wieder zurück zu Rot-Weiß 2 in die Oberliga. Und bin dann von da nach Torgelow gegangen. Hab dann da in der Eisengießerei gearbeitet. Also
stark.
Aber das erste halbe Jahr habe ich die ganze Fehlermeldung in den PC eingegeben, muss ich sagen. Ne? Und dann war mir das zu langweilig, dann bin ich Gabelstapler gefahren. Ja, also geil. Genau, dann war ich da im Lager und habe dann immer die Sachen besorgt, so um ein bisschen Abwechslung. Aber dann hatte ich Kontakt mit Andreas Petersen damals, der war in Halberstadt und Ich dachte eigentlich, dass Fußball vielleicht nicht mehr das ist, ja, dass ich damit mein Geld verdienen kann. Und ja, dann kam Andreas Petersen und hat mich dann nach Halberstadt geholt und ja, hat mich da gefördert und ja, mich auch wieder auf den Weg gebracht, sagen wir mal so. Ist dann aber schon nach Magdeburg gegangen und dann ja, hatte ich die Gespräche mit RB Leipzig und genau, da war Peter Packholt damals Trainer und der wollte mich gerne als Ersatz für Kutschke holen.
Die waren damals aber in der dritten oder zweiten oder wo waren die damals?
Nicht mal.
Nee, die waren noch weiter.
Regionalliga.
Das war also ganz am Anfang des Projektes.
Genau, genau. Und Kutschke sollte nach Wolfsburg wechseln und ich sollte als Ersatz kommen. Dann haben sie aber Peter Packholt entlassen und Zorniger geholt und der wollte dann, dann war ich eine Woche mal da zum Training.
Hat denn Daniel Frane geholt, oder? Kam der dann?
Nee, der war schon da, glaube ich.
Ah, der war schon da, okay.
Genau, und dann ist wollte der Kutschke behalten. Da habe ich zwar gut trainiert, aber das hat dann nichts mehr gebracht, also weil er dann ihn behalten wollte. Und ja, dann hing ich so ein bisschen in der Luft in Halberstadt, weil Petersen war weg. Eigentlich war abgesprochen, dass ich dann mich voll auf Fußball konzentrieren kann in Halberstadt. Aber das haben die dann nicht mehr so gesehen. Und ja, dann hing ich ein halbes Jahr in der Luft und habe dann mich bei den alten Herren von Rot-Weiß Erfurt fit gehalten. Also mein Schwiegervater, der hat dort gespielt.
Wie sympathisch.
Ja, und ja, der ist dann mit mir auf Trainingsplatz gegangen, hat trainiert und einfach, dass ich eine Fitness habe. Ja, und das Gute war, dass die Traditionsmannschaft der alten Herren immer gegen Dörfer gespielt haben, aber gegen erste Mannschaften. Und so konnte ich da so ein bisschen immer mal mitspielen.
Also es waren die alten Oberliga-Recken oder was von Erfurt?
Ja, genau, das waren die Älteren halt schon. Ne? Und ich kannte die halt sehr, sehr gut und die haben mich dann zum Glück da so ein bisschen mitspielen lassen, dass ich einfach ein bisschen Spielpraxis hatte, weil ich einfach ein halbes Jahr in der Luft hing und nicht wechseln durfte. Und eigentlich wollte ich zu RB und Halberstadt wollte das wissen, weil sie dann mehr Geld fordern wollten. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende bin ich dann im Winter zu Magdeburg gegangen nach, zu Petersen und ja, dann fing 2013 die Geschichte an.
Wahnsinn, relativ spät so, wenn man das so, so sieht, ja. Da warst du damals dann, keine Ahnung, 25?
Genau.
Ich würde so gerne noch ein bisschen bei diesem Bild auf dem Gabelstapler hängen bleiben. Irgendwie hast du da eigentlich auch mal was umgefahren oder richtig scheiße? Ja, wusste ich doch, dass da was schlummert.
Nicht so wie bei den Videos, die du online siehst, ne, dass dann die ganzen Regale umfallen, aber
bei Ikea.
Das darf man eigentlich auch keinen erzählen. Ich hatte ja gar keinen Gabelstapler-Führerschein. Also ich bin einfach gefahren, ne, und habe mir das selber so ein bisschen beigebracht. Und wenn du dann natürlich aus dem oberen Regal mal was rausholen musstest, dann musst du vielleicht ein oder andere Mal in Deckung gehen. Ne? Aber im Großen und Ganzen war es schon sehr, sehr gut. Und ich bin da schnell reingekommen und habe die...
Befördert worden vom Gabelstapler.
Du kannst
auch im Sturm spielen.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, genau.
Das ist auch so geil, bei den meisten Leuten heißt es so, Fußball ist nicht so, mach mal lieber Gabelstapler, bei ihm war es so umgedreht.
Aber es ist natürlich Bürokratie Deutschland, irgendwie gefühlt kannst du alles machen in Deutschland ohne Führerschein und für einen Gabelstapler brauchst du in Deutschland einen Führerschein,
oder? In Deutschland musst du, wenn du in einer Pfütze angeln willst, musst du auch einen Schein machen.
Ich habe einen Angelschein, also ich weiß.
Das ist aber schön, dann kann ich ja mit Beckus weitermachen im Podcast, dann kannst du Berufsangler werden.
Aber warum hast denn du in deiner vereinslosen Zeit... nach Halberstadt nicht schon beim FC mittrainiert? War das kein Thema damals, oder?
Ja, es war ja nicht möglich. Also ich durfte ja offiziell, ich hatte ja Vertrag.
Du hattest einen Vertrag?
Ich hatte Vertrag bei Halberstadt und durfte bei keinem anderen Verein mittrainieren. Und ja,
musstest du dann immer noch hinfahren und mit der zweiten trainieren in Halberstadt?
Nee, ich hatte dann auch gar kein Training mehr mitgemacht, gar nichts. Okay. Das war dann so verstritten, dass da kein Weg zurückführte. So.
Ja, meistens ist es so, dass die Vereine, die dich dann irgendwie loswerden wollen und Ablöse haben möchten, dich dann halt in dem Fall quälen, dass sie jetzt sagen, komm mal bitte dienstags und donnerstags 18:30 zur zweiten zum Training, nur damit du halt selber irgendwie da versuchst, rauszukommen aus diesem Konstrukt. Ja, die wollten wahrscheinlich eine Ablöse haben dann im Sommer, oder haben bestimmt eine bekommen im Winter.
Ja, genau, es ging dann vors Gericht und die Ablöse habe ich dann selber bezahlt, ja. Also Das
ist echt, ja? Hast du dir mit Gabelstapler fahren? Hast du eine extra Runde mit dem Gabelstapler gedreht? Schwarz. Ohne Führerschein.
Ja, genau. Ich habe dann das Material mit nach Hause genommen und dann selber verkauft.
Clever, clever.
Vor allem bei ihm ist nichts vom Laster, sondern vom
Deswegen ist Torgelo abgerutscht.
Ja, genau.
Weil die hatten ja auch Ziele.
Jetzt ist raus, ne? Ja.
Ich sag dir, wir kriegen mehrere Bildschlagzeilen heute hier raus. Die ganze Karriere von Christian Beck rückwirkend aberkannt. Der ist ohne Schein, gab ich es ab.
Alle Tore zurückgenommen.
Das ist verjährt.
Ja.
kann ich das heute erzählen.
Das ist nicht unsere Absicht. Also, das ist eine wunderbare Geschichte. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass sich dann in Magdeburg eine Konstellation zusammenbraut aus Trainer und Mannschaftszusammensetzung und so, dass du gedacht hast, ey, hier ist irgendwas drin. Gibt's da so einen Moment oder so eine Zusammensetzung?
Ich muss sagen, mein erstes Training. Also
ach, geil.
Weil ich war ja schon im Kopfballspiel sehr, sehr gut und der Co-Trainer hat gesagt, wir haben seit Wochen kein Kopfballtor mehr mal im Training gemacht, ne? Und dann haben wir ein Trainingsspiel gemacht, Abschlussspiel, und die Qualität war echt gut und dann durfte ich natürlich dann auch gleich ein Kopfballtor machen und dann war mir schon klar, boah, die Mannschaft hat auf jeden Fall Potenzial und hier geht einiges.
Du warst quasi das Mosaiksteinchen, der Zielspieler.
So kann man das sagen, ja. Genau, und dann war das erste Spiel in Auerbach auf gefühlt 2 Meter Schnee, den sie glattgeweizt haben.
Wie immer.
Ja, genau. Und dann hast du schon so gemerkt, von den Fans, ja, ich kannte das ja auch nicht, ne? Weil die, also klar, als gegnerischer Spieler kannte ich das schon, aber wenn die dich dann selber pushen und so, also das, du hast schon gesehen, dass eine Qualität da ist und ohne jetzt Marius viel Honig ums Maul zu schmieren, also ja, das war einfach ein sensationeller Kapitän, wie er vorangegangen ist und wie er uns mitgenommen hat. Ich glaube,
von wem redest du jetzt gerade? Der Pate ist das oder was?
Ja, genau. Der von Sanford City. Nein, und er kam aus einer schwierigen Zeit. Er hatte bis dahin auch nicht gespielt und wir haben uns so gegenseitig so ein bisschen geholfen auch, muss ich sagen. Und ja, das hat einfach gepasst von Anfang an. Und ja, das ja auch mit der Partys dann, mit den Partys dann abends oder in den Kabinen, ja, das hat einfach als Team der Zusammenhalt war groß und zusammengeschweißt. Jetzt habe ich es, danke.
Du warst ja nicht Schweißer, ja, sondern Gabelstaplerfahrer.
Ich dachte, hier sitzen zwei, die mir mal helfen, aber
nee, wir lassen die Gäste hier nicht versauern.
Ich sag das schon. Nein, und man denkt, wir haben nur Party gemacht, nein, aber wir haben auch viel Fußball gespielt, aber das hat halt auch dazugehört und ja, ich fand so mein erster Eindruck gleich, das erste Training, boah, das ist eine Bombentruppe, das passt, das kann groß werden und ja, das erste halbe Jahr ging schnell rum und war sensationell auch für mich, also ich habe dann auch relativ schnell noch ein paar Tore gemacht, habe dann auch gleich Selbstvertrauen für mich getankt und ja, dann ging's ja mit Jens Hertel weiter.
Ja.
Ist krass, was da aufgebaut wurde. Ich mir so den Kader so rückblickend angucke, war das ja wirklich ein Zusammenwürfeln von ehemaligen, also nicht Ex-Profis, aber von Spielern, die irgendwie gerade aus schlechten Erfahrungen kommen. Teilweise auch noch Spieler aus dem Nachwuchs, Philipp Blume, Nils Butzen. Friebe kam ja dann irgendwie noch zurück.
Warte, bei Butzi sind wir gleich mal bei der Frage. Stimmt es wirklich, dass du eben die Binde beim Pokern abgenommen hast damals irgendwie? Oder
ja, er hatte kein Geld mehr und dann hat er mir die Binde übergeben. Nee, also
Butzi ist übrigens, der guckt hier mitunter zu. Der teilt auch schon mal gerne was, weil wir einen Mitspieler von ihm auch schon mal hier im Podcast hatten. Also Butzi. Und verzeih mir bei der Vorstellung, dass 6 Köpfe kleiner, aber ich...
Wir mussten uns damals prostituieren, als das kam, mit dem FSV Barlehm. Kannst du dich erinnern? Erstes Spiel von Inning, der kam als Trainer und wir mussten dann auf dem Nebenplatz bei euch irgendwie im November gegen euch spielen, weil ihr keinen anderen Verein gefunden habt.
Inning war doch, der ist doch für Hertel gekommen.
Nein, Inning war doch der dich dann zum Kapitän gemacht hat, oder?
Genau.
Und in dem Spiel war Butzi schon nicht mehr im Kader. Es war quasi das erste Testspiel oder keine Ahnung. Da war Butzi schon nicht mehr im Kader. Dann war Christian Kapitän. Und wir haben uns da, glaube ich, eine 9-10-11-0 Hosche abgeholt. Und in dem Spiel hat sich noch Dings schwer verletzt.
Jetzt sind wir natürlich schon...
Jetzt, ja, alles klar. Das war das Flutlicht, was so hell war. Ne?
Ja, okay, bei uns, da genau. Kam der Anruf irgendwie...
Das ist so hell. Da konnte man den Gegner erkennen.
Nee, also es war nichts zu sehen.
Echt,
das war,
ja. Und dann hat es auch noch geregnet. Und einen Tag vorher rief der Trainer an, also mein Trainer, ich war damals Kapitän bei Barlehm, ob ich das mittragen würde, ob wir das wieder spielen. Ich so, um Gottes Willen, wir haben sonntags gespielt und sollten dann dienstags wieder spielen. Und er sagt, um Gottes Willen. Und er sagt, naja, aber irgendwann Fnitschke damals im Präsidium, glaube ich, mit gewesen. Ja, wir müssen das jetzt machen. Ich so, naja, super, hilft nicht. Ja, so ist das.
Und dann habt ihr das Flutlicht so hell gedreht, um eine Chance zu haben?
Nee, dann natürlich hingefahren und haben, aber ich glaube nicht, dass das jetzt unglaublich förderlich war für den Fußballclub damals.
Hast du nicht gesagt, dass du gegen ihn gespielt hast und ein Tor gemacht hast und wenn er gegen dich gespielt hat, hast du ja keins gemacht?
Das stimmt tatsächlich, ja. In
Pflichtspielen. Glaubst du das?
In Pflichtspielen.
Ja, in Pflichtspielen.
Wüsstest du das? Also hast du auch so einen Statistikkopf?
Na, nee, da bin ich erst sehr, sehr schlecht.
Hattest du ihn überhaupt auf dem Schirm als Fußballer?
Ja.
Hattest du?
Ja, doch.
Aber ich
bin schon überzeugt.
Warum ist aus ihm nicht mehr geworden? Ist das die Nutella-Sucht oder?
Das muss ich ihn selber fragen, ne? Kann ich sitze neben ihm. Ich hab Angst.
Weißt du, du brauchst ja nur den Gabelstapler aus der Garage.
jetzt hast du was, ne?
Aber warte, Gabelstapler bleibt jetzt weg. Wir sind ganz schön durcheinander gewurschtelt. Wir wollten ja jetzt mit dieser Kapitänsbinde. Das war ja damals wirklich ganz tragisch. Ich kann mich nämlich an die Saison erinnern. Das war, da hat er von Sovislo hat er die Binde übernommen. Das war in der zweiten Liga, oder?
Genau.
Und da hatte ich ihn morgens.
Jens Hertel hatte mit uns beiden gesprochen und ich habe gesagt, dass ich das jetzt nicht unbedingt machen muss. Also ich stehe zur Verfügung, aber er hat sich dann auch relativ schnell für Butzi entschieden und das fand ich auch gut. Also
sensationeller Typ, anerkannt ja, und so weiter.
Also bis heute noch sehr, sehr viel Kontakt und ist ein toller Typ. Spielt natürlich jetzt bei meiner Mannschaft.
Für dich natürlich geht gar nicht. Ne? Ja.
Aber weil es Butzi ist, mag ich ihn trotzdem noch.
Als
sehr,
Erfurter darf man jener nicht gut finden.
Das ist ja wie hier.
Ist das
hier,
so intensiv?
Ja, doch. Okay. Also unter den Vereinen auf jeden Fall, ja.
Es gibt ganz viele Leute, die damals gesagt haben, hätte Butzi mal bloß nicht die Kapitänsbinde übernommen, weil die hingen ihm so schwer am Arm, deshalb hat das Leistungsmittel. Kann man sowas überhaupt so formulieren? Ist das?
Ja, schwierig. Also ja, vielleicht hat sie ihn ein bisschen belastet, weil wir halt auch nicht erfolgreich waren. Ne? Das war sehr, 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 sehr schwierig, auch für ihn. Er war jetzt auch noch nicht so ein erfahren, also klar war er schon ein bisschen erfahren, aber er hatte auch noch viele Jahre vor sich. Und dieser Misserfolg, der ging immer halt über ihn erst und er hat dann sehr, sehr viel abbekommen, zu Unrecht halt auch und war dann halt schwierig. Also wir haben als Mannschaft da nicht gut gespielt und ja, als Kapitän stehst du dann natürlich immer ganz vorne und dann hat er es abbekommen, aber ja, keine Ahnung, ob es besser gewesen wäre, wenn er da nicht Kapitän geworden wäre, aber er hat es so gemacht und er hat sich für die Mannschaft eingesetzt. Er hat das auch super gemacht. Also kann ich nichts Negatives sagen, aber ja, das nach außen hin war es natürlich schwierig.
Und wahrscheinlich war es ja auch einfach erste Saison, dann zweite Liga. Du bist da so schnell durchgerauscht. Ja. Die ganzen Strukturen müssen sich erstmal nachentwickeln und so weiter. Eigentlich logisch, dass es da nicht sofort einen super Erfolg gab, oder?
Hundertprozentig. Und wenn du dann halt in die Fußstapfen von Mario Sovislo treten musst, ist es schon nicht einfach. Also das habe ich ja vorhin gesagt, das war einfach der beste Kapitän, den ich hatte, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen war es natürlich nicht einfach, aber ich glaube trotzdem, Butzi hat das angenommen und hat das einfach so gut gemacht, wie er konnte. Und es war halt ärgerlich, dass du diesen Erfolg nicht hattest. Und wie gesagt, dann fällt es halt zuerst auf den Kapitän zurück.
Aber es ist krass, weil es ist ja in der Regel ja nie so, dass das auf den Kapitän zurückfällt. Das ist, glaube ich, so ein Magdeburg-Thema. Du wirst ja.
Das war die Konstellation,
das war eine Bilderbuch
weg, dann der Aufstieg.
Ja, und eine Bilderbuch-Story. Also Butzi irgendwie ab der C-Jung, keine Ahnung, in Magdeburg hat dann irgendwie angefangen, Regionalliga, wäre fast mit abgestiegen.
Ja.
Dann ist er drin geblieben, hoch bis in die zweite Liga. Das war eine Bilderbuch-Story. Und dann ist er damals 3-4-25, dann wird er Kapitän, ist Rechtsaußen, also Rechtsverteidiger, hat seine Sache da immer gut gemacht. Dann spielt er selber vielleicht nicht so gut, weil das Spiel generell sehr defensiv lastig ist, weil der halt nur verteidigst in der zweiten Liga wahrscheinlich.
Ja, genau. So,
und dann hast du halt natürlich in Magdeburg auch ein Publikum, die, wenn es läuft, halt alles geil, tschakka, aber wenn es halt nicht läuft, dann werden sie halt auch schnell persönlich. Mhm. Ja, und dann suchen sie halt immer einen Sündenbock. Und Hertel hatte halt gute Lobby, also haben sich wahrscheinlich bei jemand anders dann das abgeschaut.
Stimmt, wenn es nicht gut läuft, gibt es Kabinenpartys mit den Fans anders.
Genau.
Aber
ich muss mal in der Hinsicht sagen, dass die Fans, trotz dass wir so viel verloren haben, da immer uns Mut zugesprochen haben, immer positiv waren. Also
ein Teil, ein
großer Teil. Ich meine jetzt nicht die, also die immer da sind, um Gottes Willen. Also ich glaube, da gab es ja auch viele Banner.
Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt ja viele
Trainer. Die variable Masse.
Ja, genau. Ist ja jeder ein Trainer dann im Stadion und jeder weiß es besser. Und, ja, und
ich hatte Butzi da damals im Interview, genau zu Beginn der Saison, weiß ich auch noch. Und das mit der Binde war damals, da habe ich mich einfach auch nur gefreut, weil ich ihn halt auch super sympathisch fand und was er da auf der Außenbahn abgeliefert hat und so. Außerdem etwas kleiner gewachsene Menschen, mit denen fühle ich mich immer gleich verbunden, aus welchem Grund auch immer. Und der Satz, der mir aber aus dem Interview damals im Kopf blieb, war, dass der Trainer mit ihm noch nicht so viel geredet hat. Also er hat immer, ich habe immer gesagt, wie bist du im Trainer auch im Kontakt? Verändert sich da was für dich und so weiter? Ja. Mit mir redet er genauso wenig wie mit allen anderen. War das so mit Jens Hertel? Also da war es noch Hertel. Die Saison ging los mit Hertel.
Ja, genau.
Und dann wurde er ja ausgetauscht.
Ja, also Jens Hertel hat ja am Anfang auch nicht viel gelacht, ne? Also das war ja auch sehr, sehr ernst. Aber mit der Zeit hat man das auch hinbekommen und der ist dann. Es ist halt so ein Trainer, der dann nicht so viele Gespräche sucht, aber schon das rüberbringen kann. Also das hat er ja auch sensationell gemacht. Also
der Erfolg gibt ihm ja recht.
Ja, genau. Also klar, am Anfang hat man ja bei uns auch gesehen, nach 7 Spielen ging es ja dann schon los, dass der ein oder andere hatte Rausrufe, ging dann los. Und ja, mit dem Spiel in Bautzen haben wir dann so den Bock umgestoßen und seitdem waren wir nur noch erfolgreich. Und dann mit der zweiten Liga war es dann halt nicht mehr so erfolgreich. Aber trotzdem, ich finde, seine Entwicklung war auch sehr, sehr gut. Also ja, am Anfang kamst du gar nicht an ihn ran und mit der Zeit wurde das immer besser. Also ich habe mich von Anfang an sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Das hat gepasst. Er hat ja auch das Spielsystem so ein bisschen zum Glück auf mich gestellt und ja, dann hat das einwandfrei funktioniert. Aber ja, ich weiß, er lacht nicht. Er hat dann in der Öffentlichkeit nicht viel gelacht und auch nicht viel erzählt. Und ja, das trotzdem hatten wir als Spieler ein super Verhältnis zu ihm.
Sind Trainer bei so Kabinenpartys manchmal mit dabei oder ist das ein No-Go?
Das ist ein No-Go, das ist ein No-Go. Ja. Muss ja nicht sehen, wer was trinkt. Ne? Das ist ja, also,
wie war, ja. Ich glaube, Jens Hattel hat ja auch den Ruf, dass der gar nicht in der Kabine bei euch war, oder?
Wie meinst du das jetzt? So,
also nach dem Formspiel war der nie in der Kabine, oder?
Nee, der ist dann schon in die Auswertung gegangen.
Ja, also, genau. Das war sehr, sehr akribischer
Trainer. Ja, genau, genau. Aber bei den Aufstiegen saß er dann auch mal mit seiner Zigarre bei uns in der Kabine und hat das auch genossen. Also so
ein Radler getrunken.
Ja, genau, ein Radler. Nein, also wie gesagt, mit der Zeit, mit dem Erfolg, mit den Aufstiegen wurde auch der Trainer viel, viel lockerer und ja, das wurde von auch nach außen hin dann deutlich besser, aber ja, klar, der ein oder andere kann auch das mal ein bisschen anders sehen.
Fragen dich die jungen Spieler in Schöning auch mitunter nach sowas? Also wollen die von dir solche Erlebnisse wissen? Hast du da so eine gewisse Extrarolle irgendwie?
Ja, der ein oder andere kommt schon mal an und fragt, wie es früher war und ja, fragt dann schon mal nach, aber großes Thema ist das jetzt. Ist
verrückt, oder? Wie schnell das vorbei ist. Ja. Hast du das jetzt manchmal schon in der Kabine in Schöning gemerkt und hast dir überlegt, wie krass das ist? Eben war gerade noch die Aufstiegsparty als erster Verein wieder in den bezahlten Fußball mit dem FCM oder das erste Mal wieder im bezahlten Fußball aufgestiegen. Dann die Bilder vom Hassel und was ist nicht alles für diese ganze, und dann sitzt du jetzt in Schöningen und musst ja von mir so eine Rollator-Anmoderation irgendwie an den Kopf knallen lassen. Ist schon verrückt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, damals wurde mir gesagt, genieß jeden Erfolg und so. Und da habe ich immer gesagt, ja, mach ich. Ja, check das nicht. Aber wenn man dann so ein paar Jahre weg hat und dann so zurückblickt, dann sagt man schon, oh, den einen oder anderen Moment hätte ich doch vielleicht noch ein bisschen mehr genießen sollen. Und
aber so richtig wenig genossen
habt ihr. Ja, wir haben das schon ordentlich umgesetzt auch alles. Aber doch, den einen oder anderen Moment hätte man vielleicht noch ein bisschen intensiver einfach für sich persönlich genießen sollen. Man hat ja Aufstiege gefeiert und gefeiert und gefeiert und sich gar keine Gedanken mehr dann so drüber gemacht, ne? Und wenn man das aber heute so sieht, dann ist es schon schön, wenn man daran zurückdenkt und macht einen stolz, dass man so viel dann auch erreicht hat.
Ich habe da eine Gedanken, weshalb ich das auch gefragt habe, weil wir haben ja hier sehr viele junge Spieler auch und Spielerinnen, die so zugucken, die also auf dem Absprung sind, die immer so in der A-Jugend oder dann die ersten Jahre bei den Herren oder bei den Frauen irgendwie, die dann so, wo sie immer noch so nicht wissen, könnte ja vielleicht doch noch was werden und so weiter. Glaubst du, dass den jungen Spielern und Spielerinnen genug gesagt wird, dass man, also wie das so läuft, dass die vorbereitet werden, zweigleisig zu denken oder sowas? Glaubst du, dass man das mehr machen müsste? Ist das so richtig oder so? Weil wir haben nämlich beide schon mal eine Geschäftsidee gehabt und haben gedacht, wir müssten eigentlich so junge Spieler beraten und ihnen sagen, wie man sich besser auf diesen Ausstieg auch vorbereitet. Von Anfang an. Also, dass man von Anfang an weiß, dass das endlich ist, weil ein falscher Kreuzbandriss ist ja mitunter auch mal irgendwie Endstation.
Also, du meinst ja Bereiche bis Regionalliga so ungefähr.
Oh. Ja, sowas, ja.
Ja, es ist erstmal ist es das Schwierigste, von der A-Jugend in den Männerbereich zu kommen, sich erstmal daran zu gewöhnen. Also das habe ich früher auch gesehen, aber heutzutage wird es ja auch schwieriger, jungen Spielern was zu sagen. Also wenn ich das so vergleiche mit früher, dann kannte ich meine Aufgaben als Jungspund, ne? Und Bälle holen, Tore tragen. Und ja, heutzutage ist das ja schon mal schwieriger, den einen oder anderen dann da zu motivieren. Da geht's ja schon los. Und das Hauptproblem ist ja, jeder sieht sich schon als Profi. Also wenn er von der A-Jugend rauskommt, denkt er ja, ich werde Fußballprofi. Aber dass es nur wenige schaffen und nicht viele diesen Erfolg haben oder diesen Sprung schaffen oder auch dieses Glück, an dem richtigen Tag, am richtigen Zeitpunkt zu sein, ist natürlich schwierig. Also hättest du mich früher gefragt, hätte ich auch gesagt, nee, ich habe die Möglichkeit von Erfurt bekommen, damals eine Ausbildung zu machen, die habe ich gemacht als Informatikkaufmann, abgeschlossen, aber bringt mir heutzutage auch nichts mehr, aber ich hatte erstmal was, das war mir wichtig oder auch meiner Mama wichtig, dass ich erstmal was mache, falls es nicht funktioniert, dass ich wenigstens schon mal was gelernt habe. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man so ein bisschen zweigleisig fährt, aber wie gesagt, heutzutage ist es echt schwierig, weil viele denken, sie schaffen den Sprung, wo ich auf der einen Seite auch sage, warum nicht, versuch das erstmal, nutz das. Dann verlierst du halt 2 Jahre und machst dann deine Ausbildung, wenn du merkst, okay, es funktioniert dann doch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sicherer, wenn du aus der A-Jugend rauskommst, dich vielleicht bei einem Verein beweisen kannst, aber trotzdem nebenbei vielleicht schon irgendwas anfängst und für deine Zukunft dann schon die Grundsteine legst. Wenn du dann merkst, ja, es funktioniert im Fußball, kann man das ja immer noch so ein bisschen nach hinten schieben.
Haben alle bis jetzt immer mal so angedeutet, dass es schwerer ist, mit jungen Spielerinnen und Spielern zu sprechen, ja? Das haben alle, die hier saßen, schon so gesagt. Ich habe kürzlich mit Carsten Müller auch ein längeres Gespräch gehabt, dem Leiter vom NLZ, dem neuen, der auch gesagt hat, was ist es denn? Der Hauptmittelpunkt der jungen Menschen ist im Moment dieses Handy.
Ja, das stimmt.
Und du kommst gar nicht teilweise so an die ran. Das heißt, eine Mischung aus diesem vermeintlich ungesunden Selbstbewusstsein, was du beschreibst, aber auch die Art und Weise, dass der Zeitgeist so ist, dass man sich also gar nichts mehr sagen lassen will. Und das, was wir hier im letzten Podcast so überragend ja besprochen haben, dass alte Spieler früher noch dafür sorgen konnten, dass der Rücken rasiert werden muss unter der Dusche von den, also muss man sehen. Hast du sowas erlebt?
Zum Glück nicht.
okay.
Aber das waren trotzdem ganz andere Zeiten. Also wenn ich da hast du dich gar nicht getraut, mal einen Ball durch die Beine beim Spieler zu spielen. Also wenn du das gemacht hast, dann kamen die Knie hoch, kamen die an mit der Grätsche und haben dich weggenommen, dass du das nie wieder machst. So, ne?
Und erst ist tatsächlich, und jetzt sagst du, also wenn mir das ab und zu nochmal passiert im Training, also jetzt ja nicht mehr, aber vor 1 oder 2 Jahren, dann hast du gesagt, beim nächsten Mal rasiere ich dich komplett, dann trainierst du 2 Wochen, dann haben die dich eingelöchert. Die haben das nicht für voll genommen, ich habe es dann aber trotzdem durchgezogen, dann habt ihr dann einfach umgekloppt.
Du bist ja noch in der Übergangszeit gewesen, aber jetzt scheint das ja vorbei zu sein. Ich weiß nicht, ist das schlecht? Ist das wie?
Also ich sehe das positiv, weil im Endeffekt, ja klar, früher war es anders, aber früher war ja vieles anders. Und ich finde, dass die Jugendlichen jetzt irgendwie gestärkter und selbstbewusster sind als damals, was ja auch was Positives ist, die sich dann vielleicht nicht mehr sagen lassen, na, du musst dich jetzt unterordnen. Wir erziehen ja quasi auch unsere Kinder mit viel Selbstvertrauen, sie sollen vorne weggehen, sie sollen einfach positiv sein und sagen ja, okay, na, warum soll ich jetzt hier ein Tor tragen? Ich finde diese Fragen eigentlich gar nicht so schlecht. Sicherlich ist es für uns jetzt, die aus dem Kontext kommen, überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich weiß nicht, wie oft ich das Tor tragen musste, relativ oft, und ich erziehe die Menschen ja im Training auch noch so mit einer eigentlich Jungen vor, aber ich finde diese, ich nenne es mal woke Bewegung, gar nicht verkehrt, dass die mit mehr Selbstverständnis
rauskommen. Du hast aber ein Wort gesagt, wo ganz viele Leute gleich abschalten, weil sie dich jetzt doof finden. Aber ich weiß, was du
meinst. Nein, aber guck mal, also, keine Ahnung, also die 18-Jährigen, die kommen aus dem Abitur raus und dann komm, ich fliege erstmal 2 Jahre irgendwo ins Ausland, ich gucke mir alles an, ich will mir mal mein eigenes Bild machen. Also bei mir war es so, meine Mama hat mir dann irgendwann mal nach dem Abi mal so eine Anzeige in die Packt aus der Tageszeitung, hier bewirb dich bitte mal bei der Sparkasse, die suchen einen Bankkaufmann. Ich so, ja, okay, Mami. Ja, war ich 10 Jahre bei der Sparkasse gearbeitet. Ja, aber so ist es ja nicht mehr. Ich finde, die kommen mit einem anderen Selbstverständnis aus ihrer Schulzeit raus und werden ja auch anders erzogen. Also wir erziehen ja unsere Kinder
auch
anders.
Für die Trainer ist es natürlich auch eine Herausforderung und das sind aber auch ja alles so junge, die sind ja auch werden ja auch alle.
Also die Ansprache verändert sich. Ich könnte eine U19 nicht trainieren oder ich könnte auch nicht bei einer U19 irgendwie mittrainieren oder unserem Jungen in unserer U23 oder so, welche am Rad drehen.
Ja. Nein, könntest du auch rein körperlich. Und dann wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Es hätte jeder andere in dieser Runde dem jeweils anderen auch genau so gesagt. Nein, kannst du nicht mehr. Also der Einzige, der vielleicht noch, ist denn das eigentlich mit der Fitness? Also bist du langsamer hier geworden? Merkst du das irgendwie? Oder?
Ja, also so ausdauermäßig geht das schon noch, das ist in Ordnung, aber ja, man merkt schon, dass die Leute an einem vorbeilaufen, ne, wenn wir sprinten und so.
Das hat mich wirklich genervt, wenn du dann gegen, als ich dann so am Abklingen war und dann gegen Spieler gespielt habe, keine Ahnung, die so Kreisoberliga waren, die waren halt fußballerisch halt maximal unterlegen Aber die waren einfach
körperlich, ist halt
körperlich. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, scheiße, jetzt muss ich hier was ändern, weil sonst
ich gehe nicht jetzt mit einem Baseballschläger auf den
Platz. Und du weißt ganz genau, okay, die stoppen den Ball mit der Kniescheibe, ja.
Ja. Muss das mal machen.
Die sind trotzdem einfach, keine Ahnung, dreimal so schnell, ja, und dreimal so
die griffig, holen den Ball ja noch, ne?
Genau. Ja. Schießen den Ball ins Aus und holen den noch hier aus der Almwurf. Ich so, ja. Leck mich. Ja.
Du hast ja. Jetzt auch schon deine Mama erwähnt und so. Wie ist denn das eigentlich so, Rückhalt aus der Familie und so weiter? Hast du? Ist das alles?
Ja, brutal. Also, Schwiegereltern, Eltern, das ist extremer Rückhalt. Also, gerade, ja, auch in der Anfangszeit, auch mit den Kindern, ne? Wir wohnen jetzt in Magdeburg und die Familie wohnt ja komplett in Erfurt. Trotzdem versuchen sie so oft wie möglich hier zu sein. Das liegt jetzt meistens natürlich an Kindern, aber das war auch vorher immer, gerade meine Mama, also die mich überall hingefahren hat, gerade am Anfang, ne? Also ich glaube, das kennt jeder, der dann ja am Anfang als kleiner Bub Fußball gespielt hat, dann hattest du Auswärtsspiele und meine Mama hat immer alles möglich gemacht, die hat nie Nein gesagt und ja, da bin ich auch ihr sehr, sehr dankbar, dass sie mich auf diesen Weg gebracht hat und mich da so unterstützt hat. Und ja, seitdem ich dann halt auch mit meiner Frau zusammen bin, also auch die Schwiegereltern, das ist das Gute ist, der Papa, der hat auch früher mal Fußball gespielt in Jena und der kennt das halt alles so ein bisschen und ja, von denen hatte ich auch von Anfang an vollste Unterstützung. Die waren immer da, wenn man sie gebraucht hat und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man dann gerade in der Familie so einen Rückhalt hat, auch wenn man als Fußballer viel unterwegs ist, viel reist und ja, wenn man ja nach Hause kommt, sich dann einfach wohlfühlen kann und dann auch mal die Beine hochlegen kann.
Obwohl du ja die Kinder auch selber zur Kita bringst, hast du ja heute Morgen die Nachricht war sensationell. Ich bringe gerade die Kinder weg mit einem Lachgesicht hinten dran, so nach dem Motto, wie weit ist es, sie kommen?
Ab wann gehen wir uns auch noch Schule zusammen? Wann ist das erste Kind in der Schule?
Geht jetzt dieses Jahr, also Ende des Jahres geht's los.
Also können wir uns dann beide morgens auch noch
treffen. Bist du an der Schule auch, wo Marius auch?
Genau.
Okay.
Genau.
Dann sind wir ja, sehr geil. Aber dann musst du mit mir auch zusammen Verkehrshelfer machen morgens.
Sehr gerne.
Er ist nicht dabei.
Das stelle ich mir geil vor, wenn ich so von 100 Metern Entfernung immer Christians Oberkörper sehe, wobei Stefan nur die Mütze oben rauskommt.
Weil es mit Glück im Berg liegt, wenn ich ein großes Auto
fahre. Weil die Kinder gerade vorbeilaufen.
Ja. Aber das ist natürlich wirklich schon sogar, das wäre wirklich witzig.
Bin
ich sehr gern dabei.
Du hast ja, das Zweitliga-Jahr war glaube ich 18-19 mit 10 Toren lese ich hier. Mhm. Hast du vorher mal überlegt, als du relativ viel getroffen hast und auch so wie so eine Art Standalone-Stellung hattest beim FC mal wegzugehen? Hast du irgendwie geile Angebote, die das mal lukrativ gemacht haben für dich oder? Zumindest
ja, den Nachdenken angeregt? Ich glaube, viele hätten das auch gemacht, also gerade nach dem Aufstieg in die dritte Liga, da war damals Stefan Effenberg war Trainer in Paderborn und Sören Osterland war sein Co-Trainer und
Sören Osterland ist uns bekannt.
Da war ich sogar zu Gesprächen in Paderborn und die hatten gerade ihr Gebäude alles neu gemacht. Das sah echt sehr, sehr toll aus und die wollten mich halt unbedingt haben, weil es in der Winterpause, weil es da nicht lief und es war finanziell natürlich auch deutlich mehr als in Magdeburg, aber habe ich dann auch zu Hause viel gesessen, beraten und war aber relativ schnell, war mir klar, du hast hier was aufgebaut und das willst du einfach nicht wegschmeißen und du willst den Weg weitergehen, die Geschichte weiterschreiben hier in Magdeburg und habe ich dann abgelehnt und dann gab es tatsächlich, als wir abgestiegen sind aus der zweiten Liga, gab es tatsächlich ein Angebot aus Südkorea. Also für 2,5 Jahre. Das Problem war, erstmal wollte ich eigentlich.
Sprache wird es nicht gewesen sein.
Wollte ich nicht weg vom FCM so. Aber das größere Problem war halt auch, meine Tochter war gerade geboren und dann auf ein komplett anderes Land. Das ist ja dann schon was komplett anderes. Ich habe dann aus Spaß, hatte ich meiner Mama und meiner Schwiegermama angerufen und habe gesagt, ja, wir machen das jetzt. Die sind sofort in Tränen ausgebrochen, weil sie wussten, sie sehen ihr Enkelkind nicht aufwachsen. Ne? Ja. Also bin ja da auch eigentlich ein Familienmensch und habe dann gleich gesagt, nee, war ein Spaß.
So, das ist aber ein harter Humor, vor allem mit Schwiegermama.
Ja,
und
bitte. Ich dachte,
da gab es ein kleineres Weihnachtsgeschenk in dem Jahr.
Ging ein bisschen anders rüber, aber es gab schon dann so Angebote. Und gerade Südkorea war finanziell Wahnsinn. Und ja, trotzdem bin ich dann immer bei Blau-Weiß geblieben.
Also als Fußballromantiker für mich, Ist das dann eine coole Nummer mit Südkorea. Zumal, ja, wenn ich jetzt sehe, wie es danach lief, danach hast du noch 11 Tore geschossen und ich glaube, da ging es auch schon zum Ende der Saison dann auch los.
Auf jeden Fall.
Ja. Und dann in der nächsten Saison brauchen wir nicht drüber reden, wie es dann war. So nachbetrachtet, bereust du es?
Ein kleines bisschen, ja. Weil gerade einfach die Erfahrung zu machen und auch finanziell, also das war echt Wahnsinn. Aber ich habe immer gedacht, ich beende meine Karriere in Magdeburg. Da führt kein Weg dran vorbei, aber das hat sich halt dann leider unter Christian Tietz geändert.
Also hatte ich tatsächlich Christian Tietz rasiert?
Ja, genau. Das war dann am Anfang, ja, hielt dann mehr von Kai Brünker, was auch ein Top-Junge war. Aber klar, ich glaube, hätte ich da noch ein Jahr weitergemacht, hätte ich dann da meine Karriere schon beendet, weil ich das einfach so im Kopf hatte. Aber mit dem Weggang dann da und ja, dann bin ich ja nach Berlin gegangen, was auch eine sehr, sehr geile Zeit war. Nur der Abschluss war nicht ganz perfekt, ne, mit dem Relegationsspiel. Ja. Aber sonst war ich froh, dass ich das dann nochmal gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe von Anfang an bis Ende gedacht immer, es gibt nur Blau-Weiß und ich beende hier meine Karriere und da wird auch kein Trainer was dran ändern. Aber ja, das ist das Fußballgeschäft. Ne?
Ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Christian Tietz da schon da war.
Ja, genau, der war dann gekommen. Ja, und
wenn man es betrachtet ohne Emotionen, hat er es wahrscheinlich, aus seiner Sicht hat er das ja richtig gemacht. Der Erfolg gibt ihm jetzt irgendwie so recht. Also denkt ja, das, man so.
Klar, ja. Also wenn man das so sieht, auf jeden Fall, aber aus persönlicher Sicht ist es natürlich eine Vollkatastrophe.
Aber das ist mal ein schönes Beispiel dafür, dass jede Aktion, jede Personalie, jedes Problem aus 360 verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten ist. Und ja, dass jeder so seine Wahrheit hat. Und ich weiß, wenn jetzt Christian Tietz neben mir sitzen würde, dann würde der das irgendwie so erzählen und auch so charmant dir dann auch sagen, wenn ich Christian blablub und so weiter. Und dann würde man sagen, ja, dann würdest du sagen, du aber aus Männersicht irgendwie, ich muss morgens im Spiel, ja, ich hab schon ein paar schlechte Worte für dich im Kopf gehabt und so. Und dann sitzt du hier und am Ende müsste man aber sagen, mit dem Rotwein könnte man dann anstoßen, ist gut oder also, so, weil du arbeitest doch jetzt auch
ja,
wieder.
Genau, das ist ja der spannende Übergang. Das ist ja der Punkt.
Wie sagt er euch guten Tag?
Ja, das ist alles okay.
Okay.
Es ist halt so, er hatte jetzt Erfolg, kann ich ja nichts sagen. Also, aber klar, also damals bin ich da ins Büro rein. Ich dachte, na gut, vielleicht geben sie mir noch das Jahr und dann ist gut. Und dann hast du das so erfahren, dann musste ich schon erstmal kämpfen, konnte aber auch nicht alles raus, also konnte jetzt nicht beleidigen oder irgend sowas, ne, weil im ersten Moment war es ja.
Ach, für da mich hast du dich zurückgehalten, aber jetzt einfach
ein kleiner 20-jährigen, 61 Typen, den kannst du schon mal beleidigen.
War es für mich ja ein Schock und ja, bin dann auch raus ins Auto und habe erstmal bitterlich geweint. Also das war für mich so ein richtiger Weltuntergang. Wollte das aber nicht vor irgendwelchen anderen Leuten machen, einfach ja, für mich alleine. Und ja, jetzt ist das abgehakt. Also klar schaut man nochmal mit den weinenden Augen zurück, aber ich wusste ja immer, dass es, oder mir wurde es immer versprochen, es wurde ja dann auch eingehalten, dass es beim FCM weitergeht, wenn ich aufhöre mit Fußball. Und ja, jetzt ist es so und ja, bin froh, dass ich dann da jetzt beim FCM trotzdem weiter Fuß fasse und ja auch diesen Sprung jetzt so ein bisschen geschafft habe, ne, vom Fußball zum Arbeitsleben und ja, da einfach ja nicht in der Luft hänge oder so.
Aber du bist jetzt nicht im Fanshop und fährst mit dem Gabelstapler Trikots hoch und runter.
Ab nächstes Jahr.
Mit der Beförderung. Mit blau-weißen Gabelstapler. Nein, sag, und mit dem Schein musst du jetzt ja, machen, wenn es soweit wäre.
Jetzt kommt die Kontrolle. Ne?
Lass mal den Quatsch weg, Kabinentalk weg. Was machst du genau und wie ist die Perspektive für dich? Also
aktuell bin ich im Marketing-Vertrieb, Vertriebsteam, ja, bin da so ein bisschen Sponsorenbetreuer, auch Verträge verlängern und ja, einfach mit den Partnern sprechen, kümmere mich auch ums NLZ, also um die Umsetzung vor allem, dass ja, dass dann die Banden und alles so umgesetzt wird, mit den Partnern gesprochen wird, was ihre Vorstellungen sind und was wir für Möglichkeiten haben und ja, dann natürlich auch noch Fußball-Ferienschule. Da sind wir jetzt gerade in Gesprächen, das könnte vielleicht dann, weil mein Vertrag läuft jetzt erstmal nur bis 30.06., das könnte dann vielleicht ab 1.07. ein bisschen anders aussehen, dass ich da vielleicht ein bisschen intensiver reingehe. Das werden dann die nächsten Wochen zeigen, ob das dann so kommt. Also ja, glaube schon, dass das nicht schlecht wäre, wenn ich so ein bisschen die Fußball-Fernschule auch ein bisschen nach vorne bringe, ein bisschen weiterentwickle mit und ja, meine eigenen Ideen vielleicht damit einbringen kann. Aber das wird die Zeit zeigen. Mache natürlich das auch gerne jetzt gerade so mit Partnern sprechen und einfach da sein. Macht auch eine Menge Spaß, weil man halt auch viele Partner schon sehr, sehr lange kennt. Ja. Und ja, das einfach auch für mich oder auch für den Verein ein Vorteil ist, dann einfach ins Gespräch zu kommen oder auch Gespräche zu führen. Also ist einfach schön und gerade da kommt oft das Thema dann früher auf, ne? Dann redet man auch nochmal oft öfter über die Geschichten von früher. Also das ist dann schon schön, wenn man sich da zurückerinnern kann.
Gibt's eine Geschichte, die dich richtig nervt, wenn du mittlerweile drauf angesprochen wirst? Also gibt's eigentlich die, Christian, ich wüsste jetzt nicht.
Den Fail, meinst du?
Die Beckus-Geschichte gibt's, wüsste ich eigentlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich alle auf deine Tore, also diese Tor des Monats, das war ja zwei Jahre hintereinander, was ich halt geil finde. Das ist halt ganz gut, ja. Haben nicht viele geschafft, dass mal gleich zwei Tore machen. Ich glaube, es gibt einen oder so, der es dreimal geschafft hat oder so, weiß aber nicht genau. Ja, und ansonsten, was?
Das ist eigentlich schon so die Story. Also ich finde,
welches?
Christian war ein sehr lauffreudiger Spieler, hat viel über Kilometer gemacht, war sehr fleißig, hat viele Tore geschossen, auch viele einfache Tore, was aber dazugehört. Und wenn du dann als so ein Stürmer bekannt bist und dann aber zweimal für die ARD-Show nominiert bist, das glaube ich für dich auch so ein Ding, was eigentlich nicht vorstellbar war.
Nee, also war so richtig damit beschäftigt hat man sich nicht. Ich hatte einen Spieler, Carsten Kammlott, der hatte auch mal ein Tor des Monats geschossen. Da ist das mir so erst richtig in den Sinn gekommen. Und dann hat man selber auf einmal so eine Medaille in der Hand. Ist ja auch eine tolle Auszeichnung. Hat es dann mit dem Hackentor, was natürlich gewollt war, ne, um nochmal darauf zurückzukommen.
Regel Nummer eins für alle Amateurfußballerinnen, Fußballer. Egal, was ihr vorher gedacht habt, ihr müsst immer hinterher so gucken, als wolltet ihr das. Genau, ihr müsst so. Das immer sagen, immer.
Genau, und das war ja dann auch beim Tor des Jahres, zweiter Platz hinter dem Tor von Lukas Podolski.
Sein letztes.
Genau, sein letztes. Ja, ja. Genau, sein letztes.
Aber es war natürlich ein Strahl.
Hatte ich natürlich keine Chance. war sehr, sehr ärgerlich.
Der Podolski ist ein Assi. Der soll einen Dönerladen aufmachen. Hat er ja.
Hätte er ja vorher schießen können. Das ein Jahr vorher. Nein, aber ja, das sind dann so Auszeichnungen, die einen auch stolz machen. Also das nimmt man dann auch gerne mit. Die hat man jetzt noch zu Hause stehen. Guckt sie immer mal an, macht sie immer mal auf, wischt den Staub ab und ja, ist stolz, dass man.
Nee, das finde ich aber auch wirklich, finde ich auch gut. Wie waren bei dir die Verleihungen? Sind sie da hierher gekommen oder musstest du auch einmal ins Stadion? Das kann ich mich gar nicht ins Studio. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, das war schwierig. Die eine Medaille wollten sie mir zur Weihnachtsfeier übergeben. Wir sind aber als Mannschaft damals nicht zur Weihnachtsfeier hin, weil es
stimmt, die Story gab es ja auch noch.
Probleme gab und die Medaille wurde dann tatsächlich.
Weil ihr den Glühwein selbst bezahlen solltet, oder?
So ungefähr, genau.
Da nehmen wir gleich nochmal zu.
Christian,
die habe ich auch völlig verdrängt.
Und dann haben wir als Mannschaft im M2 Weihnachtsfeier gemacht und dann kam der MDR dahin und hat uns da die Medaille übergeben.
Im M2?
Ja, das war auch.
Und Uli Bittner hat dann irgendwie gesagt, ja.
Yeah. Ja, genau, das war dann auch eine coole Aktion. Also die hatten alles schon im Stadion vorbereitet. Und dann kamen wir aber nicht.
Stimmt, M2 ist ja gar nicht Uli, oder?
Nee, Uli ist nicht.
Uli war ja das
Markus
Krümling, genau.
Also ihr seid ja damals nicht zur Weihnachtsfeier, weil die Prämienverhandlungen nicht so ganz fortgeschritten waren, richtig? Ihr wart ja irgendwie Richtung Aufstieg und ich finde das halt
auf der einen Seite. War das vor dem Aufstieg in Richtung Liga 3 oder was? Oder war das in Liga 2?
Nee, das war, glaube ich, um Aufstieg Liga 3, glaube ich,
damals war Liga 3, genau. Und da war Mario Kalnick damals verantwortlich für die Verhandlungen und ihr habt zumindest keinen Konsens gefunden. Erstmal.
Na, also für die Mitarbeiter tat es uns schon sehr, sehr leid, weil die das ganze Jahr für uns arbeiten und wir dann da nicht bei der Weihnachtsfeier sind. Aber ja, Marius hat dann da an dem Abend eine Rede gehalten, die unter die Haut ging. Er hat das nochmal angesprochen. Ja, dass es schon wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und wir sahen damals nur die einzige Lösung, ja, dass wir da so ein kleines Zeichen setzen, dass wir da jetzt nicht hingehen und ja, das haben wir dann als Mannschaft durchgezogen.
Aber das in einer Zeitung stand.
Aber lass mich doch mal kurz reinhauschen.
Oh, also, nee.
Pass auf, also, du hast gesagt, du hast einen Berater gehabt und so weiter und normalerweise werden ja Prämien vor der Saison verhandelt. Punktprämien und Siegprämien, Auflaufprämien. Ja,
ging nur um die Aufstiegsprämie.
Aber wir hatten da geschnubbelt, als es um das Thema Aufstiegsprämie ging vor der Saison. Der Mannschaftsrat oder? Also warum kommt das erst in der Saison auf? Das wundert mich.
Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube.
Das ist die Olaf Scholz-Taktik übrigens auch bei KMX.
Oder war das?
Läuft gut, wenn du jetzt sagst, ich kann mich nicht erinnern. Das ist eine gute Taktik.
Das ist schon etwas länger her. Aber ich kann es dir nicht sagen, wir hatten was vorgeschlagen und das wurde, genau, wir sind als Mannschaftsrat rein, haben ihm was vorgeschlagen, der Zettel wurde genommen, zerknüllert und weggeschmissen.
Okay, ja.
So ging das los. Jetzt erzähle ich hier wieder viel zu viel, aber ist egal. Und ja, dann haben wir halt gesagt, jetzt müssen wir halt auch mal irgendwie ein Zeichen setzen, der vielleicht auch ein bisschen wehtut, den wir eigentlich gar nicht wollen, aber um einfach eine Reaktion zu bekommen. Und ja, dann ist das dann leider so gekommen, was eigentlich nicht von uns als Team gewollt war, weil wir eigentlich ein großer, eingeschworener Haufen waren. Aber vielleicht war das mal ganz gut, um dann eine passende Lösung zu finden.
War es denn trotzdem noch lukrativ, der Aufstieg im Nachhinein?
Ja,
also nicht so wie Südkorea.
Also nicht sportlich, sportlich sowieso, aber
ja, also ja, okay. Das war schon ordentlich. Also wir waren zufrieden, wir haben das dann alles geklärt. Mario Kainik und der Mannschaftsrat hat sich dann zusammengesetzt und wir haben dann da eine Lösung gefunden und am Ende ja, haben wir ja trotzdem unser Bestes gegeben und ja, dann nicht irgendwie ein bisschen weniger gemacht, weil wir das nicht wollten. Also wir wollten das so oder so, wir wollten einfach nur, um eine Reaktion zu bekommen, da ein kleines Zeichen setzen, was am Ende uns brutal für die Mitarbeiter, muss ich nochmal sagen, leid getan hat, aber ja, einfach da eine Reaktion zu bekommen.
So im Nachhinein, wenn du so überlegst, was alles teilweise auch so an Skandälchen, Skandalen und so weiter manchmal so in der Zeitung steht und wie schnell das so vorbeigeht, ist eigentlich witzig, ja?
Ja, witzig und meistens auch gut, ja. Also
man wird halt einfach auch ein bisschen lassen, irgendwie, weil man so denkt, ach, macht ihr doch da was irgendwie. Wie hast denn du die Rolle von Journalisten und Journalistinnen irgendwie so wahrgenommen? Warst du da immer, ich meine, du warst ja immer auch Liebling, glaube ich, irgendwie. Dir wollten sie doch selten ans Fell, oder?
Ja, na doch, dann, wenn ich zwei Spiele nicht getroffen habe, dann ging es schon los mit den Minuten. Das hat mich dann öfter mal genervt, aber sonst war eigentlich bei mir immer alles sehr, sehr positiv. Klar, also so dieser Misserfolg dann bei den Toren, wo ich dann vielleicht auch mal 5, 6 Spiele nicht getroffen habe. Das gehört als Stürmer auch dazu, glaube ich. Ja. Das hat jeder mal so durch. Aber dann kommen immer gleich die Minuten und wann triffst du wieder? Und sowas nervt dann brutal, wenn du dann im Interview bist und vielleicht gerade auch noch verloren hast oder so. Dann hast du da eigentlich keinen Bock drauf zu antworten. Ne?
So Interviews nach dem Spiel, oder?
Ja, genau.
Woran hat's gelegen?
Ja, genau, woran hat's jetzt, woran
der Stürmer ist jetzt ein Stürmer, der viele Tore schießt. Ist der Erste, den es am meisten annervt und der alles dafür tut, wieder ein Tor zu schießen. Da ist die ganze Woche darauf ausgerichtet, dass du am Wochenende wieder ein scheiß Tor machst. Und wenn es das 3-1 bei einer Niederlage ist,
genau,
es ist aber ein scheiß Tor.
Du gehst dann im Kopf durch, was hast du in der Woche richtig gemacht, wo du ein Tor gemacht hast. Dann versuchst du das nochmal im Training genauso zu machen. Ne? Also
am schlimmsten
manchmal absurd, einfach um den Torerfolg wiederzubekommen.
Am schlimmsten finde ich immer diese theoretische Unterstellung von fehlendem Engagement, als würde man mit Absicht irgendwie, oder als würde man auf den Platz gehen und nicht so richtig wollen oder sonst irgendwas, ja. Aber man muss sich da auch immer nur vor Augen halten, immer nur eine Projektion auf die Sportler in dem Moment, weil läuft's gut, verkaufen sich Zeitungs- und Klicks- und Einschaltquoten genauso, läuft's schlecht, verkauft sich's besser.
Ja.
Weil die Leute gerne immer nur so einen Kack lesen wollen und so. Und das ist halt die Scheiße, die man damit einpreisen muss, wenn man dann so Verträge hat und so weiter, ja. Wie ist denn eigentlich wie ist denn die Presse in Niedersachsen bei dir, Christian?
Ganz entspannt. Das ist sehr, sehr gut. Da gibt's zwei Leute und die fragen auch nicht so oft. Deswegen, das ist sehr entspannt, muss ich sagen.
Auch keine komischen Interviews nach dem Spiel.
Oder wie viele Zuschauer habt ihr da in der Oberliga?
Also so zwischen 300 und 500 Leute.
Und das ist aber gut.
Ja. Ich auch.
Ich habe mal gegen Schöning selber gespielt, da waren die irgendwie noch Bezirksliga, da hat man damals schon mitbekommen, da hat jemand Bock auf was zu machen und dann ging es ja steil bergauf.
Ja, genau. Also die haben einen guten Weg hingelegt und ich hoffe, wir gehen den Weg jetzt noch weiter.
Spielt hinten der Verteidiger noch da, Rieche, der deutscher Meister geworden ist?
Ja.
Spielt einer mit, der ist in einer...
Deine Reiche meinst du, oder?
Reiche, genau. Der ist bei Felix Magath, deutscher Meister von Wolfsburg.
Felix Magath lässt uns auch nicht richtig los.
Felix Magath, Hexer.
Aber das ist mein Alter, ne?
Hast du die Sendung gesehen mit Felix Magath? Der uns erzählt hat, dass er Spieler nur morgens sehen muss. Und dann weiß er, wie die sind. Der braucht keine Werte und keine Statistiken und sonst irgendwie was.
Das ja, ich habe einige Geschichten von Kevin Panewitz gehört. Der war ja auch...
Panne?
Ja.
Panewitz, wie viel wiegt der jetzt?
Boah. der ist ja auch immer mal online und dann hat er irgendwie wieder ein paar Kilo weg und dann wieder drauf. Also
wo warst du, war das beim BFC oder wo warst du?
Nee, man hat sich so mal privat getroffen. So, also ich habe nicht mit ihm Fußball zusammengespielt, aber er zum Beispiel, wo er bei Jena gespielt hat und wir dann gegen ihn gespielt haben, dann hat man danach mal gequatscht oder auch so.
Jena war der genau.
Ja, genau.
Na, Jena hat seinen Schwager hingeholt. Genau. Da musste ich auch mal gegen ihn spielen. Da war er in der zweiten, in der Oberliga.
Also der Fußballgott macht manchmal auch schöne Sachen, die zusammenpassen. Also ein Typ wie Panne, den Namen so einem Menschen zu geben und ihn dann auch mit dem Charakter auszustatten, der dann wirklich vermuten lässt, dass der Name einfach passt mit diesem Übergewicht und dann wieder Untergewicht und dann
schade, dass er einfach darauf
reduziert wird
komplett.
Ja. Und die Story soll ein mega Talent gewesen sein, Arugis.
Das ist damals, glaube ich, das Beste seines Jahrgangs.
Ja.
Also nicht nur Jahrgangs, sondern generell. Und ich sag mal, er wird halt nur darauf reduziert, wie es ja mit dem Magath lief und die ganzen Storys, die halt komplett ausgelutscht. Also das ist, keine Ahnung.
Und dann Bus herlaufen und sowas. Ne?
Ja. Jetzt fängt er halt da an, Trainer zu werden. Er hat, glaube ich, Trainerlizenzen neulich hochgeladen, habe ich gesehen. Total cool, der Weg, ja. Jetzt hat halt Profifußballer nicht funktioniert, weil halt andere Sachen wichtiger waren.
Also in
aber dafür performt sein Schwager aktuell noch. Er ist ja aktuell, glaube ich, Erster, Zweiter mit Cottbus.
Ja.
Okay, wer ist der Schwager?
Timmy Thiele.
Timmy Thiele.
Ah, okay. Also war es zumindest damals, ob es immer noch so ist. Keine Ahnung.
Das kann ich auch nicht sagen.
Eure beiden Gesichter waren lustig. Ich hoffe, dass die Kameras das gerade eingefangen haben. Und wer es nur hört, guckt euch die Sendung nochmal an, kann man überall. Wo wir gerade so bei Personalien sind, also mental und so weiter, haben wir ja jetzt den Paten, formerly known as Marius Sowislo, schon gehört als einen wichtigen Menschen für dich. Aber wer ist denn für dich so der spielerisch beste Spieler, beziehungsweise der gewesen, mit dem du dich am besten ergänzt hast? Von wem hast du die krassesten Pässe, Flanken, sonst irgendwie was bekommen oder bei wem hast du mit der Zunge geschnalzt und hast gesagt, nicht so schlecht, der Beste, mit dem ich auf dem Platz stehe?
Also wenn es um Flanken geht, war Nico Hamann und René Lange immer so, okay. die wussten genau, wo sie hinspielen müssen, das war sensationell, aber so, wenn ich jetzt fußballerisch gucke, fand ich, wo Sissi, also Conte, zu uns gekommen ist, von der Schnelligkeit am Anfang, der konnte auch nicht mit dem Ball umgehen, aber das wurde immer besser. Und ich wusste schon damals, dass der zweite Liga oder dritte Liga nicht sein letzter Weg ist, dass der mal nach ganz oben kommt. Das hat er auch gemacht und technisch am allerbesten fand ich Marius Bülter. Boah, Wahnsinn, was der am Ball gemacht hat. Also das war sensationell. Da habe ich schon Knoten in den Augen gehabt, wenn der da irgendwelche Figurchen gehabt.
Das sah halt im Spiel gar nicht so aus bei Bülter, ja. Sein hinterm Standbein trägt, der hat aber immer funktioniert, ja.
Ja, aber der hat manchmal Aktionen drin gehabt.
Aber bewusst auch?
Ja, ja.
Okay, also bei ihm hat man das irgendwie nicht so gesehen, dass er das mit Absicht war, dass er jetzt so ein geiler Skiller ist. Aber
das ist auch ein geiler Satz von dir schon wieder, so pauschal zu so einem Profi. So ja,
erfolgreich.
Ist
so.
Ey, das ist doch nicht mit Absicht.
Und so, alles, das doch, nein, das war tatsächlich so Instinkt, so wie bei Thomas Müller, weißt du? Aber der kam ja auch, okay, der kam noch nicht mal aus dem NLZ, oder?
Nee.
Der ist ja auch so ein Quereinsteiger und der, was spielt er mittlerweile? Zweite, spielt er noch bei Schalke?
Nee, erste Liga bei Hoffenheim.
Ach, bei Hoffenheim, okay. Ach, Riesenweg. Also, den fand ich auch gut.
Aber eigentlich ist er doch zu Union damals. War genau, das der? Genau, Union, das war doch mit damals die höchste Summe, die der FCM jemals irgendwie gekriegt hat oder
ich
sowas.
Ich glaube, ja.
Da hat er genau. Riesig eingestanden gegen Bayern, Dortmund und Leverkusen.
Sowas, ja.
War schon kurz. Ach, nicht mit Absicht, Danny. Ja.
Nee,
ist nicht mit Danny Absicht. Piele sagt nicht mit Absicht.
Das habe ich doch nicht gesagt.
Grüße. Voll hey, musst du machen. Wir sind nur ein Amateurfußball-Podcast.
Nimm's uns nicht übel. Es gab sogar einen Trainerfuchs, der hat ihn nochmal eine Zeit lang hinten rechts spielen lassen.
Ja. Okay. Das hast halt du eigentlich so eine Mannschaft, die du so gut findest, wo du so richtig Fan bist, so international oder so?
Hm?
Wer ist das? Was ist das?
Die Bilder abgeschossen hat. Also Dortmund. Ja?
Ja. Ach, du bist so Dortmund und international?
International? Boah. Ja, was gucke ich da gerne? Ja, wenn dann Real Madrid noch, ne? Aber also momentan gerade auch nicht, aber eigentlich, ja.
Okay,
aber
so jetzt englischen nicht so, Fußball und so guckst du gar nicht und sowas?
Ja, doch. Liverpool ist noch schon, gerade unser Klopp, bist du da schon mal ein bisschen größerer Fan geworden, also der hat das ja schon geprägt, das wäre so mein Favorit in England, aber also eigentlich ist nur FCM und BVB so, ne?
Ja, zumindest läuft es beim FCM, ja. Mm-hmm.
Ich wusste, das kommt jetzt. Eddie. Wir haben jetzt einen Erfolgstrainer.
Ja. Habt ihr das erste Reel gesehen, das erste Trainingsreel von Nico Kovac?
Ich glaube, ja.
Wo da sagt er dann, du musst mal eine Auftaktbewegung machen, so, ja, ja, links antäuschen, ja, ja, rechts weggehen und dann spielen wir den Ball mit der Innenseite, dann kommen wir wieder aus dem Deckungsschatten raus.
Oh, mit sowas kann das ich mich, ich weiß immer, ja, sowas, ich würde da immer vorsichtig sein, ich weiß nicht, ob sowas dann gesteuert ist, dass sowas dann auftaucht. Also da muss aber, man aufpassen, dass man nicht, ich meine,
ja. Das ist aber dolle witzig, das sind so, ja, keine Ahnung, ein Wording eines Trainers, der, weiß ich nicht,
Auftakt, mach mal eine Auftakt,
das kriegt ja sogar, das sagt er zum,
hinterm Standbein. Zum,
aber nicht mit Absicht, das muss so aussehen, als
wäre
nicht
mit Absicht. Ich drück die Daumen. Nico Kovac ist
kannst,
ja...
Kannst du mal einen Schnicker-Move machen, aber er muss unabsichtlich, ja, aussehen.
Wie bei Bilder.
Wie bei Bilder.
Nico Kovac ist auch dafür bekannt, dass er, wenn er kommt, erstmal so ein, zwei, drei Spieler, ja, rasiert.
Bin ich auch gespannt.
Bin gespannt, wen es trifft.
Ja, das ist dann halt auch so, das ist ja auch so eine besondere Chemie. Das hast du vorhin sehr gut gesagt, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort sein muss. Irgendwie, weil so ein Trainer kann ja auch richtig geile Spieler trotzdem irgendwie verhungern lassen oder sowas.
Ja, das, ich finde das aber gar nicht schlimm. Also das ist ja, wenn ein neuer Geschäftsführer kommt in einem Unternehmen,
ja, das ist
neue halt, Menschen bringen halt Veränderungen und er versucht auch nur das Beste. Und wenn ein Spieler aus seiner Sicht nicht passt, dann, Max Kruse hat es ja in seinem Podcast gerade sehr gut beschrieben, aber einer der Leidtragenden darunter, als Kovac zu Wolfsburg kam. Ich finde das gar nicht schlimm.
Und dadurch Trainer hat Max Kruse seine Pokerfähigkeit noch mal besser ausbauen können.
Die hat er vorher schon gehabt.
Aber das ist natürlich für einen Trainer dann auch immer mehr Druck gleich, ne? Also klar, wenn du dann gestandene Spieler auswechselst oder draußen lässt und dann es mit anderen versuchst, dann muss es relativ schnell funktionieren, weil sonst...
Fragen wir doch mal, weil du gerade hier sitzt, hat dir der Move zum BFC irgendwas gebracht, wo du besser geworden bist? Jetzt so im Nachhinein? Also hast du da ich was verändert am Mindset oder so? Oder konntest du plötzlich Bildertricks oder?
Nee, gar nicht. Also, aber ich habe gemerkt, dass es einfach nochmal eine Mannschaft geben kann, wo man sich wohlfühlt, wo man erfolgreich ist und wo es auch in der Kabine passt. Also gerade so, wenn du in den Profibereich kommst, gerade da, wo wir zweite Liga gespielt haben, dann war das schon in Magdeburg nicht mehr so, wie es damals war, Regionalliga, Dritte Liga. Das hast du schon gemerkt, dass das dann alles professioneller wird. Und dann der Weg dahin nochmal hat mir einfach nochmal ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, wie jetzt auch in Schöningen, dass es einfach in der Kabine auch gepasst hat oder als Team, dass das toll funktioniert hat. Und ja, das habe ich dann, nachdem ich so nach der Entscheidung in so ein kleines Loch gefallen bin, ne, weil es ja schon schwierig für mich war, hat mich das sehr, sehr schnell und dann sehr, sehr positiv wieder zurückgebracht. Und man hat dann einen Spieler gehabt, auch Matthias Steinborn, der mich da auch begleitet hat mit nach Berlin und da mich gleich mit an die Hand genommen hat. Also der war ja auch beim FCM und das hat von Anfang an gepasst mit Ben Benek, den Trainer habe ich ja jetzt in Schöningen auch wieder. Das war einfach nochmal eine tolle Zeit, die sehr, sehr gut hat für mich persönlich auch als Mensch, die gezeigt hat, okay, es geht dann nochmal woanders, du kannst nochmal Freude am Sport haben und das war wichtig für mich,
glaube ich. Also mental und persönlichkeitsmäßig dann doch wahrscheinlich so einen Push gegeben.
Ja, und doch sehr erfolgreich, was die Tore angeht.
Das stimmt.
Und natürlich weniger erfolgreich, weil der Aufstieg nicht geklappt hat, aber das ist ja das
i-Tüpfelchen. Dieses Relegationsspiel, das war das letzte und das hat nicht geklappt, ja.
Genau.
Ja.
Ach, haben wir leider versagt.
Und gut auch, dass die Fans Blau-Weiß und BFC, die haben ja irgendwie so eine Fremdfreundschaft.
Das hilft. Das war ja halt auch in den Jahren echt cool, dass dann halt auch viele Leute mit blau-weißen Schal dort im Stadion waren, ne? Wo du denkst, ach oh, cool, so.
Das ist witzig.
Ist schon eine Verbundenheit und kamen auch viele Nachrichten, jetzt der Wechsel nochmal, cool, dass du dann da zum BFC gehst. Also das hat schon sehr, sehr doll gepasst.
Es wurde ja auch mal geliebäugelt, dass du so eine Art Flaggschiff wirst in der U23, das FCM. Warum hat denn das nicht geklappt?
Ich weiß nicht, wie der Spieler hieß. Also es war damals wirklich Thema. Bevor ich zum BFC gegangen bin, habe ich mit Ottmar zusammengesessen und die hatten ich weiß nicht mehr, der ist dann nach Sandhausen gegangen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, Local Player, wo sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob du dann regelmäßig spielst.
Na, Richard Meyer, oder?
Kann sein. War das Richard? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, kann es sein, dass du da nicht spielst? Und da habe ich mir gesagt, na gut, in meinem letzten Jahr will ich jetzt nicht die Hälfte der Spiele auf der Bank sitzen. Ich will schon auf dem Platz stehen. Wie es dann gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber bin auch ehrlich, es war dann halt auch nochmal eine finanzielle Sache, dass es dann beim BFC da besser funktioniert hat. Und und ich wollte unbedingt spielen. Also ich wollte jetzt nicht einfach so ausklingen lassen, auf der Bank sitzen und dann zugucken. Deswegen, also...
Also wegen finanzieller Vorteile irgendwo eine Mannschaft zu wechseln, das kann Danny überhaupt nicht nachvollziehen. Der hat überall nur für Schuhgeld gespielt.
Richtig. Aber das wäre geil gewesen, wenn Christian dann in der ersten Saison war das ja Verbandsliga.
Genau.
Wenn du da deine 50 Hütten gemacht hättest. Also die FCM 2 ist ja da durchmarschiert aus der Liga.
Das ist schon was. Wie schnell passt man sich eigentlich an, wenn man aus deinem Niveau kommt und dann plötzlich dann in Schöning spielt oder so, nur noch Oberliga oder sowas? Ist das so, dass man plötzlich...
Ja, das dauert schon ein bisschen, ne? Es kommt halt dann drauf an, wie viel man dann noch selber investiert, extra macht oder so. Und trotzdem, du hast ja trotzdem Niveau und klar fällt das dann ein bisschen mit der Qualität, wenn du in einer schlechteren Mannschaft spielst.
Sich das schlechter eigentlich? Weil die Taktiken und die Moves und so, die sehen ja alle gleich. Geht's wirklich am Ende nur um Schnelligkeit?
Mehr Fehler.
Und ja, mehr genau. Fehler, ja.
Mehr Fehler vor allem. Also du machst dann automatisch irgendwie, vielleicht bist du dann nicht mehr so fokussiert oder hast auch mal schlechtere Plätze als dann in der dritten Liga. Dann passieren deutlich mehr Fehler auf jeden Fall, ja.
Okay. Ey, ist bis jetzt schon der längste Podcast, den wir je gemacht haben.
Ist das so?
Ja, es ist schon richtig.
Muss ich heute wieder Überstunden machen.
Vielleicht ist das Arbeitszeit. Ja. Wir reden, wer ist denn Chef? Martin Geissert?
Ja, Martin und Viktor Mikulin, okay. Vor allem.
Gut, schick eine E-Mail.
Aber wir haben das ja...
Das ist ein Mutti-Zettel von Danny. Hurra, da freuen sie sich alle. Wer? Danny, wer? Das ist der, der Bülter öffentlich im Podcast rasiert hat.
Das war der Tabellenführer bei der Stamford City League war bis zum vierten Spieltag.
Das ist der, der sich am grünen Tisch richtig über Nuckel hat ziehen lassen. Anfänger.
Sehen wir dich nochmal auf den Plätzen des Amateurfußballs in Sachsen-Anhalt?
Gute Frage. Vielleicht kommt noch mal irgendwas, keine Ahnung, also weiß nicht, was die Zukunft bringt, sag niemals nie, eigentlich ist der Plan so, jetzt noch ein Jahr Fußball spielen und dann so ein bisschen Traditionsmannschaft, wo ich jetzt schon immer mal so ein bisschen mitspiele, ja, was genau. Extrem viel Spaß macht, wo die Jungs mich auch sehr, sehr gut aufgenommen haben, aber es ist dann halt für mich jetzt wieder ein Umdenken, ne? Jetzt bist du da der Jüngste, jetzt musst du natürlich da das ein oder andere dann mal machen, das ist halt auch ganz neu und auch sehr, sehr spannend so, sich dann da dran wieder zu gewöhnen, aber es ist eine coole Truppe, viele tolle Spieler, auch Menschen und das will ich dann auf jeden Fall fokussieren und weiter da dranbleiben und mitspielen.
Und da auf jeden Fall jede Menge Anlässe dann für Leute bei den Spielen der Traditionsmannschaft dann hinzugehen. Also halt mal fest, Traditionsmannschaft, da lässt du dich dann von Paul Seguin schön kritisieren, wenn du was falsch machst.
Das gehört dazu, ja.
Fußball-Ferienschulen vom FC Magdeburg, da wünschen wir dir viel Glück, dass das funktioniert. Du bist in Verhandlungen sowohl mit dem FCM als auch mit Schöning. Hoffen wir, dass das irgendwie für dich da irgendwie gut funktioniert. Ich finde der Podcast wahnsinnig bereichert. Also für einen Fußballer ohne Schwerpunkt sensationell. Da hast du ein paar Akzente gesetzt. Vielen Dank, dass wir den Pokal nochmal angucken dürfen. Ist für mich persönlich Motivation, Danny. Wir holen dich, ja, holen wir es. Doch, für mich ist es.
Ihr habt so traurig geguckt bei dem Turnier, deswegen wollte ich den nochmal mitbringen. Ihr dürft den auch nochmal anfassen, vielleicht auch noch ein Foto machen damit. Und dann
ist das zweite Mal, dass ich nur einen Pokal anfassen darf.
Das ist hier in der Sendung.
Ich habe nicht gewonnen, aber heißes.
Ja, die guten Dinge sind drei.
Das Ding war halt wirklich, dass wir ja, weil wir hatten auch so junge Leute dabei und ich kann halt spätabends, bin gewöhnt, spätabends noch was zu machen und so. Und wir haben wirklich... Ja, ist doch geil, ist doch voll das letzte Spiel. Vielleicht ist es um 2 Uhr nachts dann und so. Da sind wir noch richtig fit und so weiter. Und dann kommt, naja, wir haben es ausgewertet. Danke, dass du hier warst. Beckus, hast du das Gefühl, dass wir irgendwas rausschneiden müssen oder sowas? Nö, eigentlich haben wir nur kluge Sachen erzählt, oder?
War super spannend, geile Einladung. Also wie gesagt,
die drucke ich aus und mache ich dir
gerne
auch
mit. Aber genau. Hat viel, viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte und gerne wieder.
Musst du machen.
Musst du machen.
Musst du machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.